Buongiorno, cari amici ed amiche. Martin Goyer hier vom Weingut Brenzeck in Bozen, Südtirol. Ich darf heute den Gast der heutigen Folge vorstellen, einen wahrlich großen Mann, Marco Franzelin, den empathischsten, sympathischsten, tiefgründigsten und angenehmsten Mensch und Sommelier Mitteleuropas und darüber hinaus. Als wir uns vor 6, 7 Jahren kennengelernt haben, Marco und Anna, seine Frau, sind uns bei uns am Hof besuchen gekommen, hat sich nach den ersten ganz vorsichtigen Annäherungsversuchen dann eine schöne, angenehme und sehr unterhaltsame Freundschaft entwickelt, wo wir in schönem Austausch Ideen, Weine und schöne Erlebnisse ausgetauscht haben und zusammen eine gute Zeit immer wieder verbracht haben in seinen verschiedenen Wirkungsstätten, bei Ihnen zu Hause, bei uns zu Hause. Deswegen freut es mich sehr, dass ich da ein paar einführende Worte sagen darf, und ich freue mich auf die Folge und ich freue mich auch sehr auf die sicherlich vielen lustigen Anekdoten, die der sportlichste aller Sommeliers der Welt erzählen wird. Ich wünsche euch viel Spaß. A presto.
Neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist kein geringerer als der großartige Marco Franzelin. 6-mal Sommelier des Jahres, 5-mal in Deutschland und 1-mal in der Schweiz. Scheint Marco nahezu jeden Rekord zu brechen und ist dennoch eine unfassbar sympathische und empathische Persönlichkeit mit ganz viel Bodenhaftung. Seit Anfang des Jahres ist Marco Franzelin im Waldhotel Zonora, einem der legendärsten 3-Sterne-Restaurants in Deutschland, in Dreis. Zuvor bereicherte er zusammen mit seiner Frau Annalena das legendäre Restaurant Schloss Schauenstein in Graubünden in der Schweiz von Andreas Caminada. Bevor er in die Schweiz wechselte, war er zusammen und unter Joachim Wissler der Sommelier im Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach. Die Betonung liegt auf der ins Vendôme im Schlosshotel Beensberg. In Bergisch Gladbach wechselte er aus dem Restaurant Herlin im Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg, in dem er 2 Jahre tätig war. Eine für ihn sehr prägende Anstellung, die er nach 6-jähriger Tätigkeit als Sommelier und der vorhergegangenen Ausbildung zum Kochkellner beim Sternekoch Heinz Hanner im Meierling absolvierte, bestritt, durchlief. Das Haus, in dem er auch den legendären Gerhard Retter kennenlernte, der ihm nahezu unbewusst mit dem Weinvirus infiziert hat. Was er alles bewegen möchte und was er alles bewegt hat und vor allen Dingen, was ihn bewegt, das erfahren wir gleich von ihm persönlich, von Marco Franzelin. Man kann es glauben oder nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also im Podcast gleich schon, natürlich mit Marco. Aber immer noch ergriffen von der Situation, dass eins der Ausnahmeweingüter, einer der Ikonen der toskanischen Weinwelt, diesen Podcast hier und heute begleitet, macht mich ehrfürchtig. Hornleier ist heute Partner dieser Folge, dieser Ausgabe. Besser und individueller hätte der heutige Partner gar nicht sein können. Eigentlich auf der einen Seite ein absoluter Youngster. Gegründet 1981 von Ludovico Antinori, dem jüngeren Bruder vom berühmten Piero Antinori. Einer der Ikonen der Branche, den man ohne Frage auch als einen der Ikonen der moderneren, der neueren italienischen Weinwelt bezeichnen kann. In der Gemeinde Bolgheri wurden 1985 das allererste Mal Trauben geerntet. 1988 wurde der erste Jahrgang veröffentlicht. Beim Anlegen der ersten Rebfläche und der Errichtung der Kellerei standen renommierte Önologen wie André Cselicev und Michel Roland beraten zur Seite. Der ungarische Önologe Tibor Gall, extrem bekannt für seine Tätigkeit im Bordelais, fungierte einige Jahre als Kellermeister. Seit dem ersten Jahrgang im Jahr 1985 und der Vermarktung des ersten Weines 1988 hat sich Onleyer zu einem hervorragenden, nein, zu einem weltweit bekannten und, wie gesagt, ikonischen Weingut entwickelt. Ein großer Meilenstein innerhalb des Weingutes war das Jahr 2002, als es zu gleichen Teilen von den Unternehmen Mondavi aus Kalifornien und Frescobaldi aus Italien übernommen wurde. Nach dem Verkauf von Mondavi im Jahre 2005 übernahm Frescobaldi das Weingut vollständig. In den letzten 15 Jahren hat sich dieses Weingut zu einem der Benchmark-Weingüter in, nicht nur in Bolgheri, nicht nur in der Toskana, nicht nur in Italien, nein, in Europa und weit darüber hinaus entwickelt. Auf 97 Hektar kalkhaltigen Boden in der Nähe der ligurischen Küste werden die Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot als die roten Vertreter und Sauvignon Blanc, Viognier, Petit Manson als weiße Rebsorten angebaut. Die Bewirtschaftung erfolgt natürlich nach ökologischen Prinzipien. Das sind Standards. Doch was gibt es explizit über Onleyer zu sagen? Onleyer besteht aus drei Weinbergen, die sich nahe beieinander liegend in den niedrigen Hügeln von Bolgheri befinden. Sie heißen Onleyer, Ferrugini und Bellaria. Nur 6 Kilometer vom Ligurischen Meer entfernt können sie praktisch Meeresluft schnuppern. Und das ist ein Riesenvorteil, denn der Ort ist ohne Frage von der Sonne bevorteilt, aber die kühlen Seebrisen sorgen für ein ausgewogenes Klima zum einen und, sollte es denn mal regnen, für trockene Verhältnisse zum anderen. Um konkret zu werden, verfügt das Anwesen drei grundlegende Bodentypen: maritime, sedimentäre, alluviale und vulkanische. Das erklärt die Ausrichtung in den verschiedenen Rebsorten, die unterschiedlichst gedeihen, sich entwickeln, verschiedene Reifezeitpunkte haben und somit für eine gewisse Komplexität in dem Wein sorgen. Merlot finden wir zu 40%. Cabernet Sauvignon zu 36%, Cabernet Franc zu 16%, Petit Verdot zu 7% in den ligurischen Weinbergen. Es gibt je nach Vegetationsphase über 60 Erntedurchläufe, um eine optimale Reife zu garantieren. Jahrelang war Onleyer auch für einen Wein bekannt, den Masseto. Er ist zu 100% Merlot und einer der Weine mit der höchsten Punktzahl dieser Sorte der Welt. Vor ein paar Jahren schuf Onleyer eine separate Identität für Masseto, sodass diese nicht mehr an die Marke, an den Namen, an das Weingut Onleyer gebunden sind. Im Jahr 2018 schloss Masseto sein eigenes Weingutsgebäude auf. Es ist jedoch immer noch im Besitz der Familie Frescobaldi. Warum Bolgheri? Die DOC Bolgheri-Vorschriften wurden 1994 um Rotweine erweitert. Vor 1994 konnten solche Weine nur als Vino oder Tavola, also als italienischer Tafelwein, bezeichnet werden. Die Bezeichnung IGT Toskane wurde erst 1995 festgelegt. Derzeit sind 2.928 Hektar in der Produktion für die DOC Bolgheri und beinhalten damit Rotwein, Weiß, Wein und Roséweine. Rotweine aus der DOC Bolgheri dürfen nicht vor dem 1. September des Jahres nach der Ernte veröffentlicht werden. Es gibt auch einen DOC Bolgheri Rosso Superiore. Diese müssen mindestens bis zum 3. Januar nach der Ernte im Weingut verbleiben. Sie müssen auch mindestens 12 Monate in 225 Liter fassenden Barriquefässern reifen. Der Maximalertrag für die DOC Bolgheri liegt bei 90 Tonnen per Hektar. Jährlich werden im 5-Jahres-Durchschnitt um die 6 Millionen Flaschen dort abgefüllt. Letztlich ergibt sich die ganz große Frage: Warum wird in der Gemeinde Bolgheri nicht wie in der restlichen Toskana Sangiovese angebaut? Warum moderne Rebsorten oder Bordelaiser Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc? Das Klima ist der Grund. Der mäßigende Einfluss des nahegelegenen Meeres macht das Klima so kühl, dass eine komplette Ausreifung von Sangiovese nahezu unmöglich wäre. Daher noch einmal ein ganz großes Dankeschön, Onleyer, für die Unterstützung dieser Podcast-Folge und ein großes Dankeschön ebenfalls an den Handelspartner in Deutschland, dem Handelshaus Schlumberger. Du bist ja nicht das erste Mal hier zu Gast, also bei dieser Podcast-Variante sozusagen. Es ist ja eigentlich mehr oder weniger das wiederholte Mal, du warst ja schon mal Ansager.
Ja, genau, für einen Hendrik durfte ich das machen.
Ja, genau. Hallo Marco. Marco Franzlin aus Dreis, jetzt aktuell.
Ja, aktuell trifft's. Wir sind ja erst Anfang des Jahres quasi wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und ja, habe hier die Möglichkeit bekommen, als Sommelier anzufangen. Und ich finde mich immer noch gerade zurecht. Sind schon zwar schon die ersten Monate, aber ist natürlich immer so ein Neuanfang, ist immer wieder was Neues. Die Küche kennenzulernen, die Wege, wo irgendwas oder alles liegt oder so, ist immer ganz spannend.
Mhm. Ist, glaub ich, also neben dessen natürlich auch eine komplette Neuorientierung auch innerhalb des Hauses, weil ihr jetzt mehr oder weniger zwei Topstars dort im Sonora seid. Also gibt's da Rangeleien? Also darf einer nur roten, einer nur Weißwein empfehlen? Oder wie macht ihr das intern?
Ich mache das ja immer spaßhalber, weil ich kenne die Magdalena ja schon recht lange und kenne sie ja immer noch unter Brandstätter quasi kennengelernt. Und dann spreche ich immer mit ihr. Wenn ich mit ihr über Wein rede, rede ich sie mal als Frau Brandstätter an. Und wenn es dann ums Hotel geht oder sowas, sage ich immer Frau Rambichler, weil Frau Rambichler ist für das ganze Unternehmen zuständig.
Ah, witzig.
Und die Frau Brandstätter, sage ich immer, ist denn für den Wein zuteil. Aber nein, also Magdalena hat sich da quasi wie rausgenommen und hat gesagt, dass ich mich da komplett entfalten kann, aber ist immer noch da und ich kann mich mit dir austauschen, was es extrem spannend macht, gerade für mich. Ich glaube, du kennst es ja auch, wenn man irgendwo mal eine gewisse Position erreicht, dann ist man wie, man hat zwar auch seine Kollegen um sich herum und wenn man Glück hat, auch mal ein paar Sommeliers oder so, aber wenn man das nicht hat, dann ist man immer mit seiner Meinung so ein bisschen alleine und man sucht die Sachen nach bestem Wissen und Gewissen aus und man wünscht sich so am liebsten, aber trotzdem immer jemand, mit dem man mal drüber sprechen kann. Hey, was denkst du überhaupt? Was ist das für eine Kombination? Und das ist halt wirklich jetzt hier extrem spannend, weil ich sie immer direkt sprechen kann. Und das Gute ist, ich sage da auch immer zu den Gästen, wissen Sie, ich habe zwar den Chef-Sommelier-Posten, aber ich bin nur der zweitbeste Sommelier hier im Haus. Oh. Und da kann man sich aber super austauschen. Das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß. Also das ist ganz eine tolle, tolle Option.
Du wirst lachen, genau in dem Augenblick, als du es angesprochen hattest, hatte ich das Gleiche auf der Zunge, dass wenn man als Chefsommelier oder als Sommelier in einem Hause ist, man immer so ein bisschen allein ist. Man ist so der Lonely Wolf, der da irgendwie durchs Restaurant kreist und man hat halt eine Meinung, aber der größte Wunsch, den viele Sommeliers dann haben, ist so ein Sparringspartner zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und meistens hat man ja vielleicht einen Commis-Sommelier, aber der hat dann oftmals noch nicht den Wissen, den Erfahrungsschatz oder Stand, den man dann selber hat. Und das ist ja dann in der Form ein Riesengeschenk. Wir hatten letzte Woche Florian Richter hier, der hat, glaube ich, 6 oder 7 Sommeliers bei sich unter Vertrag und da ständig laufen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber für dich ist es da ja jetzt ein richtiges Geschenk. Dort
absolut, das ist ja, du weißt ja selber, wie es ist, selbst wenn du hast einen Kommissommelier und am meisten sind halt einmal jünger und natürlich ist dann immer so eine gewisse Distanz da auch noch drin und sie nehmen halt dann auch von dir auf, was du so machst und das Ganze und bringen zwar auch Input und Ideen, aber es ist halt dann nie so, bin auch nicht böse, wenn sie mir sagt, okay, gut, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was du da jetzt empfindest dazu oder das Ganze. Und das ist ja, ich glaube, du hast ja mit Hendrik auch drüber gesprochen in deiner Folge, auch mal über einen Wein kritisch zu diskutieren oder eine Meinung kritisch zu hinterfragen, das ist ja auch ein Mehrwert. Und ich allein schon in diesen 3 Monaten, die ich jetzt hier bin, habe ich da so viel auch schon für mich mitnehmen können und mich selber nochmal wieder neu zu hinterfragen, weil du weißt auch, wie es ist, du kommst in so einen Trott rein, du machst deine Dinge, wie du sie dann immer machst und so ist es immer extrem spannender Austausch, auch einfach auf Augenhöhe und das gibt, glaube ich, sehr viel Gewinn auch für die Gäste, weil man wirklich da dann noch die letzten Prozent nochmal rauskitzeln kann, nochmal auf eine andere Ebene das Ganze bringt.
Wobei das ja wirklich keine neue Situation ist. Du hattest ja letztlich mit Anna auch immer einen Sparringspartner. Also weil ihr euch ja, glaube ich, in der letzten Anstellung die Position mehr oder weniger auch so reingeteilt habt oder zumindest auf gleicher Ebene agiert habt. Oder sehe ich das falsch?
Ja, wir sind halt relativ schnell darauf gekommen, dass wir Schwierigkeiten haben, direkt miteinander zu arbeiten. Wir haben ja die Sommelier- und Restaurantleiterstelle uns geteilt. Darum hat Anna meist immer den Vormittag und den Mittagsservice gemacht und ich bin um 4 gekommen und habe den Abendservice quasi geleitet und übernommen. Und das Überraschende ist, weißt du, auch wenn du das gleiche Ziel vor Augen hast, gibt es ja mehrere Wege, wie du dorthin kommen kannst. Und Anna und ich sind da sehr differenziert, möchte ich sagen. Sie ist ja mehr die Person, die immer agiert und gerne auf alle Dinge vorbereitet ist und 100 Szenarien sich im Kopf durchspielt, während ich halt derjenige bin, der eher reagiert. Und ich sage jetzt, lass erstmal kommen. Lass erstmal kommen, lass erstmal passieren. Und das ist oft schwierig dann für den anderen nachzuvollziehen, warum der andere so reagiert, wie er reagiert. Und nein, aber sonst was immer gut. Meine Frau, also Anna, ist immer eine Person, die was auch direkt mit der Meinung raus ist. Ich bin da vielleicht hin und wieder ein bisschen political correct, auch wenn ich einen Wein aussuche, wo ich sage, wenn wir privat unterwegs sind, wo ich sage, okay, gut, ja, ist vielleicht nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich trinke ihn jetzt trotzdem, dann sagt sie, nein, wir zahlen ihn, aber ich möchte ihn jetzt nicht trinken. Und dann suchen wir noch was anderes aus. Ja.
Okay, also so mehr oder weniger, du bist der Feuerwehrmann, der Brandlöscher und sie baut gleich brandsicher.
Genau, genau.
Daher. Aber wir greifen der Sache, glaube ich, so ein wenig weit voraus. Zum einen fand ich es ja wirklich bemerkenswert und sehr beeindruckend. Du hast so eine ganz rührende und ergreifende Geschichte zum Hendrik erzählt und hast ja doch einige Sommeliers, die dir vorausgeschritten sind in vielen Jahren. Also du hast Gerhard Retter ganz oft erwähnt, du hast ja eben auch einen Hendrik erwähnt. Du bist jetzt aber mehr oder weniger fast in der Situation, dass du die, wo ich glaube, sie waren es mal, deine Vorbilder ja schon fast überholt hast oder überrangt hast oder darüber strahlst. Natürlich, weil sie zum einen die Position verändert haben, aber weil du ja mehr oder weniger, du bist ja, finde ich, mehr als ein Naturtalent. Mich hat das unfassbar beeindruckt, weil es gibt ja gerade in unserer Branche auch ganz viele Labersäcke, die mit schönen Worten andere betören und dann fehlt da aber so ein bisschen die Substanz. Und es gab so manche Situationen, wenn wir bei irgendwelchen Blindproben oder sonstigen waren, keine Ahnung, Sommelier Summit vom Meininger Verlag unter anderem, wo die Weine teilweise blind serviert wurden. Und dann aus der Ecke hinten rechts, da wo Marco Franzlin saß, kam der richtige Call. Also da wurde der Wein richtig gepunktet und das sprach für die Substanz und für die Außergewöhnlichkeit, die du in dir trägst. So als hättest du wie ein Musiker manchmal das ultimative Gehör hat, hast du den ultimativen Geschmack. Also da, was ist deine Zauberkraft? Also was ist so deine Megakraft? Warum bist du so, wie du bist?
Warum bin ich so, wie ich bin? Da waren sehr, sehr viele Fragen, glaube ich, in einem Satz drin. Ich glaube, ich kann mich sehr, sehr gut an Dinge wieder erinnern, wenn ich etwas mal probiert habe und das schon mal quasi sensorisch erfasst habe. Ich meine, Hendrik hat ja darüber gesprochen, es ist wie ein Training. Man muss ständig dran sein, wenn du jetzt nicht effektiv verkostest, dich irgendwie vorbereitet für irgendeinen Wettbewerb oder eine Prüfung, dann glaube ich, fällt es uns relativ schwierig, nach einer gewissen Zeit auch, weiß nicht, die Village im Burgund zu verkosten, dass du sagst, ja, natürlich ist das Chassagne, natürlich ist das Puligny, weil so und so und so. Das fällt mir gerade sensorisch beim Geschmack recht leicht, in Anführungsstrichen, ein Wein, den ich mal probiert habe, wiederzuerkennen oder ein Muster wiederzuerkennen. Ich habe das so ein bisschen auch beim, also ich höre ja sehr viel Musik und das Ganze und sobald ich etwas mal gehört habe, kann ich nach ein, zwei Mal hören den Refrain oder die erste Melodie Teil ist direkt bei mir drin. Also es war für mich immer schon einfach, mich wieder an Dinge zu erinnern und so ist das auch für mich bei Weinen, die ich kenne oder bei Muster, die mir schlüssig sind, das wieder wieder abzurufen und sowas. Und das, was du gesagt hast, ich weiß nicht, ich glaube, ich sehe mich nicht so, dass ich andere Leute überstrahle, egal wer es ist. Ich sehe mich immer in der Funktion, ich gebe mein Bestes, ich versuche den besten Job zu machen, der möglich ist, und was andere dann doch davon halten und denken, dass diese Meinung kann ich eh nicht beeinflussen. Ich kann nur das beeinflussen, was ich jeden Tag mache und wie ich den Tag angehe, dass ich am Ende nach Beendigung der Arbeit oder wenn ich nach Hause gehe, in den Spiegel schauen kann und sag, ich habe heute alles gegeben, was drin war. Auch wenn es mal jemand nicht gefällt, dann liegt das nicht daran, dass ich nicht alles probiert habe, sondern es liegt einfach daran, dass es vielleicht das, was ich gemacht habe, nicht den Geschmack getroffen hat oder den Nerv getroffen hat. Das ändert aber nichts daran, dass ich alles versucht habe, auch in dem Moment für den Gast rauszuholen und nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe.
Ich glaube, das macht dich ja auch so unfassbar sympathisch und so auch für viele greifbar. Also, dass du keine Starallüren hast, sondern eine gewisse Bodenhaftung immer beibehältst. Also bei dem Weinen ist es mehr oder weniger so, dass du dir, wie machst du das? Prägst du dir Geschmacksbilder ein? Kann man das irgendwie beschreiben für jemanden, der sich da nicht so auskennt? Oder sind es die Weine im Expliziten oder leitest du es her, dass du sagst, ich baue mir meine Bausteine zusammen? Also so schmeckt irgendwie Pinot Noir, so schmeckt Pinot Noir aus dem Chassin oder aus dem, keine Ahnung, aus dem Pommard. Oder ist es explizit der Wein, den du in dem Augenblick wiedererkennst und sagst, den hatte ich vor 38 Jahren schon mal zum Frühstück getrunken?
Das Gute, was ja immer in diesen Stationen, wo ich gearbeitet habe vorher, wir haben ja zum Beispiel extrem viele Weinbegleitung ging bei uns viel. Also geht, hier ist es noch ein bisschen anders, aber vorher im Vendôme zum Beispiel, wenn ich einen Wein in der Weinbegleitung hatte, dann habe ich die Woche davon 18 Flaschen aufgemacht und habe den Wein jeden halt probiert einmal, einfach am Gaumen sensorisch festgehalten. Und wenn es dann in einem gewissen Zeitraum ist, dann kann ich den Wein herauskristallisieren für mich, weil ich sage, hey, das ist das und das. Oder du erkennst ja auch einen Stil, gerade eines Weingutes, was du besonders gerne hast, was du oft probierst, was sagst du, ja, das ist so ein ganz typischer Stil von dort und dort. Oder wenn man jetzt, wenn du sagst, das Thema Pinot, wir haben ja jetzt in der Schweiz, in der Bündner Herrschaft gewohnt und gelebt, und wenn man halt da mehrere Jahre Dinge probiert und so immer im Wiedererkennungswert, da hat so diese Herrschaftssüße, diese leichte Opulenz, das kann man dann schön rausfiltern so ein bisschen. Also das ist dann, man lernt Dinge kennen und archiviert sie quasi, wie du packst das, ah ja, das ist das und das und das. Das Schlimme ist natürlich auch, dass je mehr man kennenlernt, umso mehr sieht man, was wo noch herkommen kann. Und das macht es dann irgendwo verwirrend. Also je tiefer man reingeht, umso mehr Optionen hat man, wo man es hinstecken kann.
Ja, könntest du sowas auch erklären oder ist das deine eigene Welt, in der du dann mehr oder weniger nonverbal, hochemotional lebst? Also wenn du jetzt den Pinot von XY probierst oder den neuseeländischen Pinot, könntest du sagen, den erkenne ich aufgrund dessen so? Oder sind das dann immer emotionale Parallelen, die du für dich selber abspeicherst, die man aber manchmal gar nicht in Worte kleiden kann? Also wie so ein Sommergefühl in Verbindung mit einer Musik, wo man nicht sagen kann, wenn du die Schnulze hörst und es sind 37,62 Grad, bei der Luftfeuchtigkeit hast du genau das coole Feeling.
Also ich versuche, ich, auch wenn ich am Gast oder so mit dem Gast rede, sage ich immer, dass ich probiere die Weine und habe erstmal so Farben vor mir. Also ich denke, du riechst hier irgendwo rein und riechst dann nach der und der Farbe. Malbec ist immer violett, immer diese Baumwolle, Pflaumen, also diese Intensität. Und dann beschreibst du halt das, wie du es so siehst. Und man hat ja, ich sag oft, das Schwierige halt gerade beim Verkosten ist, es erstmal zu benennen, gerade für Menschen, die was gerade anfangen, es zu benennen, was man riecht oder was man hat, damit man es ein bisschen zuordnen kann. Ich glaube, das ist auch keine gottgegebene Gabe ist, sondern das ist etwas, was man trainieren kann, womit man sich beschäftigen kann und sollte. Man sollte es auch nicht zu verkopft angehen, sondern einfach mit einer gewissen Leichtigkeit auch, vielleicht auch hin und wieder mal mit einer gewissen Naivität rangehen und dann einfach das beschreiben, was man hat und dann es runterarbeiten.
Wahrscheinlich sich das Fühlen wieder trauen. Also viele suchen Erklärung oder wollen Erklärung für irgendwas und trauen sich nicht, die Dinge anzufühlen. Ich hatte da mein persönliches Erlebnis mit Silvana. Ich habe Silvana nie verstanden, bis ich zu dem Punkt kam, dass ich Silvana einfach anfühlen kann. Ich fand immer, es gab für Silvana keine Worte. Es hat es mir total schwer gemacht. Und erst wenn ich, oder als ich meinen Punkt gefunden habe, dass ich mich getraut habe, den Silvana einfach anzufühlen, habe ich diese Rebsorte für mich irgendwie ergriffen oder verstanden. Ich habe mal eine relativ provokante Frage. Es gibt ja so manche Sachen, wofür du legendär bist, mehr oder weniger, wie diese Faxe-Aktion im Vendôme etc. Ist das geplant?
Ich habe schon letztens damit wieder immer wieder darüber gesprochen, weil ich auch oft dafür deswegen angesprochen werde. Und hin und wieder glaube ich oder denke darüber nach, okay, gut, war es jetzt das richtige Signal zu senden, in Anführungsstrichen, weil man ja quasi darauf reduziert wird. Aber ich denke mir, das spielt schon so viel drumherum. Da muss so viel vorbereitet sein und so viel stimmen, dass diese etwas passt, weil am Ende, wenn nur das da ist und der Mittag oder die Weine oder nicht passen, dann bleibt halt am Ende nur Klamauk. Und dann hat es keine Substanz. Darum, man tut sich dann auch ein Fadenkreuz auf sich selber, dass man Druck aufbaut. Du kannst das schon machen, aber danach musst du dann auch abliefern. Danach musst du auch performen. Diese explizite Situation hat sich einfach ergeben, dass ich kenne ja den Christian von Sternefressen schon etwas länger und wir haben einfach mal darüber gesprochen und es war halt, als junger Mensch, wenn du so weggehst und dann abends noch eine Runde irgendwo trinken willst oder trinken an der Tankstelle und halt nicht viel Geld hattest, dann gab es halt diese Faxedosen, weißt du, ein Liter, so ein massives Ding und da haben wir mal drüber Spaß gemacht und so ist es dann gekommen, dass es ich auf dem Weg zur Arbeit hin gesagt habe, komm, nimmst du mit und dann machst du das mal. Und aber es ist mehr aus einer Emotion heraus, als dass ich mich da irgendwie niederschreibe, ach, das und das mache ich jetzt das nächste Mal, sondern das passiert einfach und dann passiert das in meinem Kopf, dass ich sage, das könnte doch passen oder das wäre doch ganz lustig. Es ist an der Grenze des für mich immer noch entspannt und locker, aber jeder kann das so ein bisschen nachvollziehen, um was es da geht. Also das ist dann immer noch mit einem Schmunzeln verbunden.
Und ich glaube, das Wichtigste hast du dabei gesagt, man braucht das Fundament dafür. Also es muss alles irgendwo stimmen, sonst bleibt es eben Kasperletheater.
Genau.
Und letztlich mit dem nächsten Gast, der das vielleicht dann im Hinterkopf war, also die Story wurde ja jetzt in der Breite und in der Tiefe ganz schön ausgeschlachtet, aber der das vielleicht gelesen hat, der möchte dann halt dann teilweise doppelt mit Ernsthaftigkeit überzeugt werden. Und das kleine Schmunzeln ist dann manchmal das Add-on dabei, aber darum geht es dann oftmals gar nicht.
Nee. Aber du, ich sehr, sehr viel Sport schaue und das Ganze, aber da gibt es ja immer diese Bezeichnung, to put a chip on your shoulder. Also nochmal dieses, und jetzt erst recht. Und mit dieser Mentalität lebe ich eigentlich schon so ein bisschen mein ganzes Leben lang, dass ich gesagt habe, ich will es den Leuten beweisen auch, dass man beides kombinieren kann, dass man auch mit einer gewissen Lockerheit und Professionalität an den Tag gehen kann und man da keine Einbuße dafür hat. Und wenn jemand dann sagt, okay, jetzt muss das mir doppelt beweisen, dann bin ich auch bereit, das zu machen. Also in meinen mir gegebenen Möglichkeiten.
Was ja dann manchmal aber auch enorm viel Arbeit einem abverlangt. Also wenn du jetzt dieses Grundseriöse und ich bete meinen Appellationskataloge runter, dann hast du schon eine gewisse Autorität und Ausstrahlung. Wenn du aber einen gewissen Humor mit reinbringst, dann brauchst du ja mehr Engagement, mehr Aufwand, um trotzdem noch ernsthaft rüberzukommen. Deswegen glaube ich, also machst du dir selber mehr Arbeit, mach dich aber gerade so besonders, weil du gerade Sport erwähnt hast. Ist Sport schauen dein einziger Sport oder hast du irgendeinen anderen Ausgleich?
Ich koche wahnsinnig gern. Ich habe ja auch Koch gelernt. Koche wahnsinnig gern, kann mich da hinstellen und auch wirklich an meinen freien Tagen 3-4 Stunden irgendwas vorbereiten und dann nebenbei Dinge hören. Ich schaue wahnsinnig gerne Musicals. Also so, ist für mich immer beeindruckend und aus dem nehme ich auch was mit, gerade für die Arbeit, weil ich mir denke, es gibt so viele Menschen, die was nur einmal einmal hier essen gehen im Jahr und die, das ist ja auch, wenn man so essen geht, grundsätzlich, das kostet ja einfach auch Geld. Und man sagt, okay, gut, nee, oh, heute war einfach eine schlechte Vorstellung, komme ich halt nächste Woche wieder, vielleicht läuft's besser. Du hast halt irgendwo gewisserweise nur eine Möglichkeit, die Gäste abzuholen. Und bei so einem Musical auch, du gehst in so Les Miserables und das dauert 4 Stunden. Und da überlegst du, ob du ein zweites Mal reingehst, wenn es dir beim ersten Mal nicht gefallen hat, oder sowas. Und da hast du auch nur eine Möglichkeit. Und so sehe ich auch so ein bisschen den Besuch im Restaurant. Und das ist so für mich ein Ausgleich, auch mal abschalten, sich mal nur dem Genuss widmen, also nur essen und trinken und das nicht zu verkopfen. Und ja, viel, viel raus, viel Fahrradfahren, so ein bisschen. Das mache ich sehr, sehr gern.
Okay, und Basketball spielen habe ich mal gelesen.
Basketball, ja, bin groß begeisterter Basketballspieler. Ich weiß nicht, ob ich besonders gut bin, aber da ich ja sehr lang bin, macht es mir das sehr leicht meist zum
Ich
Spielen.
wollte schon sagen, allein aufgrund der Größe hätte ich wahrscheinlich das Nachsehen bei dir im direkten Vergleich, im direkten Battle. Woher kommt eigentlich deine extreme Vorliebe für Sporttrikots?
Ich habe das, also grundsätzlich habe ich das mal als Kind einfach angefangen, schon in der Jugend zu sammeln. Und dann war es für mich aber auch gerade, weißt du, man, du warst in den USA gewesen, du weißt, wie die Begeisterung dort auch dem Sport gegenüber ist. Es ist für mich auch immer so ein Türöffner hin und wieder im Restaurant mit den Gästen drüber zu sprechen, weil es dort ein Thema noch außerhalb des Weines ist. Ich finde das immer recht schwierig und ich habe das so gemerkt in der Schweiz, als du in der Funktion als Gastgeber, wenn du jetzt nur über den Wein sprichst, dann ist das Gespräch relativ schnell auf einer Ebene, wo du sagst, okay, gut, hey, es ist so tief drin oder es ist einfach bis zum Anschlag, wie der andere mitkommt. Sei es jetzt ich in einem Wissen, was der Gast mir sagt, so wie der Gast einfach schon wahnsinnig viel getrunken hat und ich ja nicht mitsprechen kann, oder von meiner Seite aus. Aber wenn man noch es ein bisschen breiter fächert auch, kann man da, glaube ich, ganz, ganz tolle Sachen, Gespräche auswirken. Und ich bin einfach begeistert von mein Sport löst Emotionen aus, egal wo man hingeht, egal was man sich anschaut und egal welchen Sport, man verfolgt das mit Begeisterung. Und es hat immer sowas Pures, sowas Ehrliches, finde ich.
Und warum dann das Sammeln von Sporttrikots? Also hat es mal mit einem angefangen, du hast eins geschenkt bekommen und dann dachtest du auch, Bayern München ist auch nicht schlecht und irgendwann ist es dann beim Football geendet oder gibt es dann
Es war für mich dann immer so wie ein Souvenir aus der Stadt, in der ich hingereist bin,
schön.
habe ich mir dann immer ein Trikot mitgenommen und konnte dann immer eine Geschichte zu erzählen. Und dann habe ich es irgendwann angefangen auch, dass ich von vielen Gästen Trikots bekommen habe oder sie mir die zugeschickt haben oder Editionen zum Beispiel. Sei es jetzt eine St. Patrick's Edition vom Eishockey, die es einfach in Europa nicht zu kaufen gibt, die mir sie zugeschickt haben und nochmal einen Brief geschrieben haben und gesagt, sie haben so einen tollen Mittag, Abend gehabt oder sowas. Und das ist dann immer nur noch ein spezielles Andenken einfach auch. Und wo ich dann immer so zurückdenken kann und sage, das war der und der Moment und daran, so habe ich halt diese Sammelleidenschaft quasi für mich entdeckt.
Wie viele hast du? Hast du sie mal gezählt?
Ich glaube, es sind jetzt momentan über 120.
Ja, Wahnsinn. Wow, irre. Ein Lieblingsding dabei, also ein Lieblingsstück? Oder gibt es sowas wie bei Wein auch nicht, dass man eigentlich in dem Sinne keines hat oder ein wertvollstes oder eins, was dir besonders am Herzen liegt oder was
Ah, ich habe
deine
natürlich.
Kinder anziehen dürften?
Grundsätzlich dürfen sie alles anziehen. Ich finde, im Trikot ist man besonders gut angezogen. Natürlich, wenn du jetzt, dadurch, dass wir in der Schweiz gearbeitet und gelebt haben, gab es natürlich sehr, sehr viele Schweizer Eishockeyspieler, die in der NHL spielen und die sehr, sehr viel auch im Schloss gewesen sind, ein Trikot mitgebracht haben, eine persönliche Widmung draufgesetzt haben und sowas. Das sind natürlich Stücke, die mir dann besonders am Herzen liegen, wo ich sage, okay, hey, wow, cool, da habe ich den Spieler noch kennengelernt, durfte ihm die Hand schütteln, er hat mir dann den Namen draufgeschrieben und sowas vom Nino Niederreiter zum Beispiel, der jetzt gerade bei Winnipeg spielt, der hat noch sein altes Minnesota-Trikot unterschrieben für mich und das sind dann schon spezielle Stücke.
Und die ziehst du dann auch noch an oder hängen die dann irgendwo in der Hall of Fame eurer Küche?
Nein, die ziehe ich an. Also ich ziehe es normalerweise immer, wenn ich in die Arbeit gehe, über mein Hemd ziehe ich dann noch das Trikot drüber. Und
Witzig.
dann bist du einfach, ich finde, man ist damit immer einfach gut angezogen. Weißt du, es passt, geht nämlich immer über alles drüber.
Ich finde aber auch, dass man, wenn man sowas macht, also wenn man diesen Style hat, dann muss der Rest eben, wie du es vorher mit den Jokes und mit dem Fundament gesagt hast, auch stimmen. Also nur wenn man sonst irgendwie einigermaßen gekleidet ist oder wenn man das einfach als Schmuck nehmen kann, dann wird es so ein Gesamtkonzept, was dich dann wahrscheinlich irgendwo dann ausmacht oder auszeichnet. Jetzt haben wir über ein, zwei Stationen schon gesprochen. Das hat aber alles irgendwo ganz anders angefangen. Also du kommst ja eigentlich gar nicht aus der Nummer 1 Weinbauregion in Deutschland, sondern eher aus einer Gegend, wo wenig Wein wächst. Wie kamst du zur Gastro oder wie kamst du in so ein eigentlich auch schon fast legendäres Haus, in dem du eigentlich gelernt hast?
Also ich war relativ schnell fertig mit der Schule, weil ich auch nicht so erfolgreich in der Schule war, deswegen durfte ich früh gehen. Das heißt, mit 15 Jahren konnte ich meine Lehre beginnen. Und meine Schwester hat zu der Zeit in dem Betrieb gearbeitet, gelernt auch, und jetzt gearbeitet im Restaurant Hanna in Meierling. Und ich dachte, du weißt, als junger Mensch war auch von zu Hause rauszukommen, wegzukommen, das ist ja ganz toll. Und nicht mehr Mama und Papa irgendwie bei sich zu haben, das mache ich. Und es war ja auch so die Zeit, wo gerade so Jamie Oliver so groß war. Und deswegen wollte ich unbedingt kochen. Unbedingt kochen, das fand ich ganz, ganz spannend. Und dann bin ich da hingeflogen und habe ein Praktikum gemacht. Und das hat auch sehr gut gepasst direkt. Und meine damalige Chefin, die Frau Lasofa, und die Frau und die Besitzerin, hat gesagt, wenn ich die Gastronomie verstehen will, dann sollte ich doch beide Seiten sehen. Und das wäre dann halt diese Koch-Kellner-Lehre, die es noch in Österreich gab. Oder gibt es heute noch, die heißt dann aber Gastronomiefachmann. Das heißt, ich war der letzte Jahrgang Koch-Kellner. Und die ist 4 Jahre lang. Und theoretisch wäre es normalerweise nach 2 Jahren Wechsel dann. Und ich habe im Service angefangen und hatte damals halt das Glück, dass noch der Retter ein paar Wochen, Monate da war, bevor er ins Atmen gegangen ist, weil er quasi da wie normal ausgeholfen hat, weil die Chefs auf einer Reise waren. Und so habe ich den Gerhard damals schon recht früh kennengelernt und habe da durch seine Begeisterung auch sehr Wein so ein bisschen für mich entdeckt dann. Und gerade wenn du 15 bist und kein Auto hast und außerhalb von Wien wohnst, fast 30 Kilometer und da auch nur eine Bushaltestelle ist, dann hast du einfach auch viel Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen oder Dinge zu lesen. Und so ist es dann gekommen, dass ich mich mit Weinen beschäftigt habe.
Also war Gerhard damals dein erstes Vorbild oder war er einfach nur so ein Beistück, wo du sagst, ach, ich weiß noch gar nicht, wohin die Reise hingeht?
Ich glaube, am Anfang, ich habe es noch gar nicht realisiert, mit 15 Jahren, ja, glaube ich, hast du es noch nicht so am Schirm, vor allem wenn du nichts mit der Gastronomie zu tun hast, auch aus dem Elternhaus her, weißt du nicht, was Sterne, Punkte, Hauben, das alles bedeutet. Und es ist dann erst mit der Zeit richtig sacken gewandt, wahrscheinlich im zweiten Layer, dass ich realisiert habe, okay, gut, wer war das überhaupt wirklich? Und das, aber ganz unabhängig davon hat er mich schon am Anfang geprägt und begeistert einfach.
Dann ist ja etwas passiert, was eigentlich erstmal total schräg anmutet. Also das Haus, in dem du gearbeitet hast, ich glaube, ihr hattet damals 2 Sterne und irgendwie 18 Punkte. Also ihr wart schon relativ hoch dotiert. Aber du warst ja mit einmal Sommi, also so ziemlich direkt nach der Ausbildung. Also war das aus Mangel an qualifizierten Leuten, was ich mir gerade in der Zeit auch nicht vorstellen kann? Oder wieso bist du direkt nach der Ausbildung in einem solchen Haus direkt in die Führungsposition eingestiegen? Also was war der Grund?
Also der Vorteil, den ich gehabt hatte, war, wie ich vorher gesagt hatte, mit den 2x2 Jahren Koch-Kellner hat sich bei mir erledigt gehabt, weil ich nur 3 Monate in der Küche war. Dann hat man gesehen, okay, gut, wo meine Qualifikationen wahrscheinlich liegen. Und ich dann quasi 3,5 Jahre schon im Service gearbeitet habe. Und es war dort, ich habe sehr wahnsinnig viele Möglichkeiten dort bekommen, wenn man die Verantwortung übernehmen konnte, wollte oder sowas. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Käsewagen und wurden jede Woche von Antonie beliefert mit 25 Kilo Käse. Und wir hatten ähnlich wie im Lehrbach, wie du auch kanntest, über 50 Käsesorten auf dem Wagen drauf. Und da konnte man relativ früh schon rangeführt werden. Hatte danach auch einen Sommelier-Restaurantleiter mit dem Herrn Wo genannt, der sehr, sehr viel Zeit damit verbracht hat, mir Dinge zu zeigen und beizubringen. und ich da schon sehr früh einfach auch dann Wein machen konnte, durfte. Wir hatten drei verschiedene Restaurants. Es gab einen Raucher, einen Nichtraucher und ein Zigarrenraucher-Restaurant. Und in diesem, wow. Ja, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war super spannend und wir haben eine riesige Terrasse gehabt und man hat halt früh auch dann sehr viel Verantwortung übernehmen können, dürfen, wenn man das wollte. Und für Wein hatte ich irgendwie eine Begeisterung. Das hat mich immer motiviert. Ich habe auch von der Schule dann auch, von der Lehre, da gab es so Wettbewerbe für Jungsommeliers und sowas, und da habe ich recht früh da mitgenommen gemacht und war auch recht erfolgreich. Und so wird das immer mehr gefördert. Und rückblickend und von meiner Sicht von heute war es natürlich viel zu früh, einfach auch es so zu machen. Aber ich habe meine Fehler gemacht, habe daraus sehr stark gelernt und ich habe viele Fehler gemacht und viele Griffe daneben und das Ganze. Aber das war für mich, glaube ich, der richtige Weg, es so zu machen. Ich sage nicht, dass es für jeden der richtige Weg ist, aber für mich war es der richtige Weg, schon früh solche Verantwortung zu bekommen. Und ich hatte aber immer die Rückendeckung damals von den Chefs, von der Frau des Hofer und der Männer Hanna, die mich unterstützt haben und mir gesagt haben, so und so und so. Und auch meine Eingangsgeschichte mit dem Hendrik, als ich ihn vorgestellt habe, das war auch eine dieser Geschichten, wo ich ihn einfach mal angeschrieben habe, wenn ich nicht mehr weiter wusste oder sowas, weil woher auch, habe ich einfach Leute gefragt und bin mir bis heute nicht zu schade, jemanden zu fragen, wenn ich was nicht weiß.
Wenn mich einer für seine unvergleichliche Art, Weine wiederzuerkennen, mehrfach beeindruckt hat, dann ist Marco Franzlin. Er scheint die absolute Supernase oder das absolute Erinnerungsvermögen für Aromen, für Charakteristiken von Weinen zu haben. Und ich bin eigentlich sicher, dass er den Wein, den ich im Sinn habe, sofort wiedererkennen würde. Ich würde einen Roda Reserva nehmen. Warum Roda? Wahrscheinlich, weil dieser Wein mich mehrfach beeindruckt hat, weil dieser Wein eine eigene Identität hat und weil er es geschafft hat, als einer der wenigen ein so großes, ein so imposantes Gebiet wie die Rioja neu zu definieren. Doch wie macht man das? Wie kann ein Weingut wie Roda sowas schaffen? Wahrscheinlich, weil sie nicht nach Schema F vorgehen. 1987 gegründet, in verschiedenen Zyklen immer wieder weiterentwickelt. Ein Meilenstein natürlich die Gründung 1987, 96, 2000, 2018 gab es weitere ganz große Entwicklungsschritte. Jetzt seit dem Jahre 2018 bis aktuell ist das Grundthema innerhalb des Weingutes die Energieeffizienz. Dieses zu optimieren, auszukosten und das gesamte Weingut auf erneuerbare Energien umzustellen, scheint gar nicht mal so spektakulär, war es vor 5 Jahren, und zeigt, wie dieses Weingut einen Schritt weiter denkt. Einen Schritt in Richtung Zukunft, einen Schritt in Richtung Bewusstsein, einen Schritt in Richtung anders und besser zu sein. Wenn man sich einmal mit Roda beschäftigt, dann wird man überrascht sein, wie konsequent individuell man auf diesem Weingut arbeitet. Es gibt auch nicht diesen einen Fasslieferanten. Jedes Jahr werden die Fässer auf die Weinberge angepasst. Es werden weder Moste oder Weine hinzugekauft. Nach bis zu 80 Lesedurchgängen gelangen die Trauben noch einmal auf ein Sortierband und werden dort allein von 6 Personen ihren einzelnen Bestimmungen nach sortiert, charakterisiert, identifiziert und katalogisiert. Die Bodega Roda verfügt über 2 Produktionsstätten. Die klassische ist mit 17 großen Fässern aus französischer Eiche, das moderne Lagerhaus mit 18 ausgestattet. Temperaturregelsonden, ein ultramodernes Kühl- und Heizsystem sorgen dafür, dass der Kapazitätsbereich von zwischen je nach Jahrgang 4.000 bis 20.000 Litern optimal begleitet und ausgeschöpft werden kann. Jeder Weinberg in der Bodega Roda wird absolut individuell und maßgeschneidert vinifiziert. Hochinnovativ wird auf der Bodega Roda jeder noch so kleine Schritt komplett überdacht und teilweise neu definiert, wie die BSA, die Milchsäurevergärung, der biologische Säureabbau, der auf der Bodega Roda in einem ganz eigenen Raum stattfindet. In 1200 Liter umfassenden können in diesem mit Fußbodenheizung ausgestatteten Raum gleichzeitig die BSA durchführen, bevor der Wein in 50% neuer und in 50% gebrauchter Eiche zur Ruhe kommen kann. Eine optimale Temperatur von 20 Grad und 75% Luftfeuchtigkeit sorgen dafür. Die perfekte Reife erlangen Weine in der Bodega Roda in den Barriquekellern. Zwei unterirdische, in den Felsen gegrabene Keller sorgen für die entsprechenden klimatischen Bedingungen. La Navticaro, El Calado sind die beiden Keller aus dem 19. Jahrhundert mit einer Tiefe von 12 Metern. Der dritte Keller mit dem Namen Navte hat eine gleichbleibende Temperatur von 15 Grad und bietet den dort lagernden Wein die Möglichkeit, eine ganz eigene, sehr frische Charakteristik herauszubilden. Die drei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in den einzelnen Kellern sorgen dafür, dass die einzelnen nach Weinbergslagen abgefüllten Weine sich in ihrer Individualität entsprechend perfekt entwickeln können. Die Dauer der Fassreife liegt je nach Wein und Weinstruktur zwischen 12 und 16 Monate. Zwei Weine sind die maßgeblichen Protagonisten in dem Weingut. Zum einen der Roda Primero und zum anderen der Roda Segundo, der einfach als Roda oder Roda Reserva bezeichnet wird. Bei dem Roda Reserva geht es primär darum, einen Wein, der absolut für die Gastronomie geeignet ist, der eine ständige Greifbarkeit, Zugänglichkeit, Genussfreude und dennoch die typische Handschrift des Hauses Roda bietet. Niemals werden bei Roda ältere Jahrgängen jüngeren Jahrgängen beigefügt, obgleich das gesetzlich zulässig wäre. Aus rund 20 einzelnen Rebparzellen, die in den verschiedenen Klimazonen der Region verteilt sind, werden alljährlich nur die besten Partien für Roda gewonnen. Die Fässer für Roda werden nur aus französischer, nicht wie seinerzeit üblich, aus amerikanischer Eiche erzeugt. So, da habe ich mich direkt ein bisschen verplappert. Beeindruckt sowohl von den Weinen der Bodega Roda als eben auch von der Geschichte, von der Gedankentiefe, die man sich dort macht. Und ja, ich bin ein Fan und werde ganz schnell zurück zum Gespräch mit Marco. Ich stelle es mir in der Tat gar nicht so einfach vor, wenn man, also du warst ja mehr oder weniger Gastrokind, als du in die Lehre gegangen bist, dann warst du mit einmal Erwachsener, weil du eine leitende Funktion hast oder eben Sommelier in diesem Betrieb bist, also diese eigentliche Jugendphase, auch dieses Austoben und so weiter und das, was man als Jugendlicher oder als Gastrojugendlicher dann irgendwo macht, das fehlte dir ja eigentlich. Also gut, wenn du es dann so kompensieren konntest oder eben das so dann entsprechend ausbalancieren konntest.
Ich hatte nie im Kopf irgendwie groß irgendwo zu reisen, in Anführungsstrichen. Für mich war Saison oder Schiff oder sowas nie ein Thema. Ich fand das immer spannend, gerade die Gäste auch zu begleiten, auch so dieses Wiedererkennen, dass man, so wie ich finde, auch unser Beruf beginnt ja erst, wenn man in einem Haus, gerade in einer führenden Position, 2-3 Jahre ist, wenn man die Küche kennt, wenn man die Gäste kennt, wenn man den Keller so weit beschaffen hat, wie man sich das vorstellt oder sowas, dann geht's ja erst richtig los. Dieses Springen oder sowas war bei mir nie im Kopf drin. Ich war ja 8 Jahre lang in Österreich, dann war ich zwar nur 1,5 Jahre in Hamburg, was ich sehr schade fand, aber da war halt die Station Vendôme, die gelockt hat und da habe ich gesagt, das mache ich sofort. Und dann waren es knapp 6,5 Jahre in Vendôme und in der Schweiz waren es jetzt auch 4,5 Jahre. Also ich aber da auch nur aus situativen Situationen, wenn die meine Frau nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich vielleicht heute noch im Vendôme, wer weiß. Aber es war für mich immer so, ich möchte mich dort, wo ich hingehe, wohlfühlen und nicht nur im Sicht auf 1-2 Jahre. Also für mich hat es nie diese Phase gegeben.
Das war ja schon ein relativ krasser Move dann auch aus Österreich zurück. War es das Heimweh, was dich wieder in den Norden gezogen hat, was dich in Hamburg dann wieder hat ansässig werden lassen? Oder was war der Auslöser? Ich meine, Vier Jahreszeiten ist ja auch so eins der schon legendärsten Hotels in Deutschland, die es gibt oder die man sich vorstellen kann.
Absolut. Als Schleswig-Holsteiner grundsätzlich ist Hamburg ja auch die große weite Welt. Man ist früher als Jugendlicher mit dem Zug nach Hamburg gefahren und wenn man am Hauptbahnhof ausgestiegen ist, dann war man plötzlich in einer großen Stadt. Und das war immer schon sehr beeindruckend. Das Vierjahreszeiten war für mich gerade in der Situation, wo ich dann meine Lehre gemacht habe und in der Gastronomie angekommen bin, war für mich immer so, wow, wenn du hier mal arbeiten könntest, das wäre doch toll. Und ich habe es so ein bisschen immer als Endziel gesehen für mich. Na, ich sag, wenn ich mal 30 bin oder 35, dass ich nach Hamburg zurückkomme und gerne hier arbeiten möchte. Es hat sich sehr früh angeboten, nach meiner Zeit in Österreich, das ist durch einen Kontakt entstanden mit dem Frank Kemmer, der beauftragt worden ist oder sowas, einen potenziellen Sommelier auszukundschaften. Und der hat mir diese gesagt, hey, das wäre doch was für dich, magst du es mal anschauen. Und dann bin ich raufgeflogen aus Österreich und hatte das Gespräch und war für mich wahnsinnig toll. Eine ganz, ganz tolle Adresse. Und bis heute, wie es geführt wird mit dem Herrn Peters und was da für die Mitarbeiter gemacht wird, ist einmalig für mich, wirklich. Und ja, wäre ich nicht 2011 im Vondom Essen gewesen, dann wäre für mich niemals eine Option gewesen, dort wegzugehen aus dem Vierjahreszeit.
Ach, das war aus einer Situation heraus, dass du dort Essen warst und gesagt hast, wow, hier in Bensberg, Bergisch Gladbach, Köln, das wäre
ganz genau
für mich eine Offenbarung oder wäre für mich eine schöne Herausforderung oder gerade diese Küche von Joachim Wissler, die ja auch für einen Sommelier ein unglaubliches Spielfeld ist und auch eine große Herausforderung, weil es da ja so viele verschiedene Geschmacksebenen in den Gerichten gibt, die zu greifen oder mit dem Wein zu fundamentieren, den Wein gar nicht als Star dann kommen zu lassen, das ist ja auch nicht so einfach.
Ja, absolut.
Und das war dann für dich dann der Punkt, wo du gesagt hast, wow, hier möchte ich sein.
Ja, also es war das Restaurant, wie viel los gewesen ist, wie viel Geschäft gewesen ist, was da an Wein gekommen ist. Wir haben damals, als ich essen war, gab es noch die 24 Gänge und die gab es ja auch noch, als ich angefangen habe. Das war für mich so imposant und beeindruckend und vielschichtig und dass ich gesagt habe, wow, wenn ich hier arbeiten könnte, lasse ich alles stehen und liegen und nimm meine Sachen und geh nach Bensberg. Egal wo das ist, egal was es kostet quasi. Und ja, das so beeindruckt hat mich diese Küche oder dieser Abend, den wir dort verbringen durften. Auch Menschen haben mich dorthin gezogen. Zu der damaligen Zeit war ja der Thomas Sommer, der Chefsommelier noch im Lehrbach. Mhm. Und über ihn habe ich aber auch viel Austausch gehabt und dachte ich, gut, wenn du da unten bist, dann kannst du vielleicht auch dort den Austausch vertiefen und mal viel von ihm mitnehmen, viel lernen. Und durch das ist es gekommen.
Weißt du noch, was du an dem Abend getrunken hast?
Markus Berlinghoff war damals der Sommelier und hat die Weinbegleitung gemacht. Und den Wein, an den ich mich am meisten erinnere, war, glaube ich, immer noch der Riesling Zent Grafenberg vom Fürst.
Ah, witzig.
Ja. Es gab mit Sicherheit noch ganz viele andere Sachen, weil eben die Wein, ja, die Karte auch noch, aber der Riesling vom Fürst ist mir immer im Kopf geblieben.
Ja. Aber das finde ich manchmal so verrückt oder so fast, na, krank will ich nicht sagen, aber so schon so schräg, dass Leute, die so ganz tief in dieser Branche stecken, die können sich vielleicht irgendwie nicht an das nächste, an den nächsten Friseurtermin erinnern, aber wissen, was sie vor 10 Jahren irgendwo bei einem Ereignis XY getrunken haben und wie dieser Wein sich präsentiert hat und ähnlich wie du es vorhin geschildert hast, eben an das Geschmacksprofil und könnten diesen Wein dann auch wahrscheinlich irgendwie imaginär rekonstruieren oder dann wahrscheinlich irgendwo wiedererkennen. Und dann kam die Schweiz.
Genau. Ja. Es war einfach eine Entscheidung für uns damals zu sagen, okay, gut, wie geht's weiter? Wir haben eine lange Zeit Fernbeziehung geführt, was ja auch ganz spannend ist. Weißt du hast ja nur schöne Tage, die man miteinander verbringt. Man hat keinen Alltag. Man sieht sich immer nur 2 Tage die Woche und dann versucht man natürlich das Optimum rauszuholen. Und es ist aber doch irgendwo doch gewiss surreal. Und dann haben wir gesagt, entschieden, okay, gut, wir wollen zusammenziehen, was zusammen machen. Und dann hat der Caminada mir damals die Möglichkeit gegeben, ein Gespräch gesucht und gesagt, ich gebe euch die Option, hier das gleichberechtigt zu machen. Ihr macht das als Restaurantleiter und Sommelier. Und wie ihr es macht, bleibt euch überlassen. Und so haben wir uns das überlegt gehabt und gesagt, ja, das ist der richtige Schritt für uns, der nächste Schritt einfach.
Wahnsinn. Ja. Das ist natürlich dann auch eine Riesenaufgabe, auch mit dem Namen, der ja damals schon so unfassbar glänzte, das dritte Drei-Sterne-Restaurant hast du dann jetzt? Sammelst du Drei-Sterne-Restaurants oder?
Eigentlich nicht. Es ist dann immer ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöner Beigefühl dazu, in so einem hochdekorierten Restaurant zu sein. Aber ich glaube, wenn man sich mit etwas identifiziert oder mit etwas vergleichen kann und sagt, das sind die gleichen Werte, die was ich habe oder die ich mir vorstelle, dann ist es egal, ob das ein Stern, zwei, drei oder gar kein oder was hat, wenn man das macht, woran man Freude hat und das vermitteln kann. Und so ist das einfach gekommen. Und ich habe auch jetzt in meiner Station in der Schweiz, gerade in der Funktion des Restaurantleiters, viele Dinge gelernt, gesehen, die ich jetzt rückblickend wahrscheinlich in Bensberg anders machen würde, weil ich dann weiß, okay, gut, hey, vielleicht als Sommelier hättest du den Restaurantleiter besser unterstützen können in den und den Punkten. Und auch mit dem Menschen zu arbeiten, das hat mir extrem viel gezeigt oder Freude gebracht, zu sehen, wie sie sich entwickeln. Weil vorher, wie du sagst, am Anfang gesagt hast, als Sommelier bist du ein bisschen so der einsame Wolf oder du bist so die Position, die was so mitschwingt, auch immer sehr, sehr beliebt bei den Mitarbeitern ist. Aber als Restaurantleiter beeinflusst du die Mitarbeiter sehr, sehr stark im Sinne von, wo geht's hin, was kann man, die Gespräche, die man führt oder sowas, oder du geh auf die einzelnen Charaktere eingehst, was mir sehr, sehr viel Freude auch gebracht hat, zu sehen hinterher, okay, gut, hey, die machen ihren Weg oder sie danken dir für ein, zwei Ratschläge, die du gegeben hast oder sowas. Das war ganz, ganz spannend.
Ich finde es aber unfassbar schade immer, dass also viele auch der Sommelier-Stars, die existent sind, sind manchmal ein wenig zu jung. Also so wie du es jetzt letztlich auch gesagt hast, du warst in einem Restaurant wie im Vendôme oder wie in Jahreszeiten etc. und warst ja eigentlich noch recht frisch, recht jung. Dann, wenn man die entsprechende Reife hat, um das auch noch mit einer anderen Gelassenheit zu bespielen, vielleicht ist man, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist man dann nicht mehr ganz so neugierig, nicht ganz so freakig, nicht ganz so verrückt. Aber viele gehen dann raus aus der Branche. Und das finde ich persönlich, kann mich da ja nicht außen vor nehmen. Ich bin ja auch zeitweise raus, dann wieder rein, dann wieder was ganz anderes, mache jetzt auch was ganz anderes. Aber dass diese Kontinuität in der Branche gar nicht so gegeben ist, dass diese alten Hasen, wie es sie teilweise noch in den 80er, 90er Jahren gab, kaum noch präsent sind. Oder so Stefan Gass, einer der letzten etwas erfahreneren so ungefähr sind. Also es gibt etliche, also ich wollte die jetzt nur exemplarisch nehmen. Aber dominiert wird die Szene ja doch meistens von denen, die gerade irgendwie so frisch auf dem Markt sind und irgendwie fetzig sind und irgendwas Cooles sagen, oder?
Absolut, ja. Ich finde das aber immer zwiespaltig. Du musst ja auch sehen, okay, gut, und du weißt ja selber, was wird denn gemacht, damit man diesen älteren Leuten, älteren Anführungsstrichen, ich bin jetzt 36, eine Möglichkeit gibt, Dinge zu kombinieren, weil du bist halt dann nicht mehr 24 und bist bereit, irgendwie in einem kleinen Zimmer zu wohnen und dann nur noch in die Arbeit zu gehen und schlafen und arbeiten, weil du hast dann plötzlich Familie und willst auch da Zeit für die haben. Und dann bleibt meist als Option nur noch, dass du sagst, ich gehe raus aus der Gastronomie, in Anführungsstrichen, oder aus dem Restaurantbetrieb, weil ich dann sage, okay, kann ich die Zeit haben, einfach abends, meine Prioritäten haben sich verändert. Ich möchte abends die Zeit mit der Familie haben oder so etwas. Und ich glaube, da muss jeder für sich reflektieren können und das auch besprechen können, offen besprechen können. Und es muss ein Umdenken auch da sein, wie man Mitarbeitern eine Option bietet, beides zu kombinieren. Es wird niemals die Idealvorstellung, in Anführungsstrichen, ja, das Restaurant hat Abendgäste, das heißt um 18 Uhr wird es niemals sein, dass sie zu Hause sein können. Aber hier haben wir die Situation, wir haben 3 Tage die Woche frei und das ist einfach wirklicher Luxus. Wir fangen donnerstags mit dem Abendservice und diese 3,5 Tage oder auch nutze ich absolut mit der Familie oder und genieße das und möchte nicht mehr darauf verzichten. Das heißt, man muss schon von beiden Seiten sehen, okay, gut, was bin ich bereit zu opfern, aber was ist auch möglich, was ich bekommen kann dafür. Und so wie du vorher gesagt hast, es ist ein Punkt, dass du sehr, sehr viele junge Kollegen dann im Restaurant hast, die einfach auf Gäste treffen, die einfach ein gewisses Alter haben, Dinge schon gesehen haben, probiert haben, eine Meinung haben Und dann ist es sehr, sehr schwierig, einfach aufgrund der Erfahrung kannst du ja noch nicht mal mit dem Gast auf Augenhöhe treffen. Ja, weil du hast vielleicht in der Theorie alle Dinge gelesen und gelernt, aber die mal probiert haben, das mal nebeneinander gestellt haben oder das und das mal gesehen haben, ist dann meist nicht gegeben, weil woher auch? Wie sollst du es machen? All Dinge kosten Geld, weil man muss mal dort gewesen sein und das kann man halt in gewissem Alter noch nicht. Und darum finde ich es oft sehr schwierig.
Fandest du es für dich manchmal schwierig, dass du dann auf Gäste gestoßen bist, die, nachdem du einen Wein aus der Toskana empfohlen hast, da vielleicht drei Ferienhäuser haben, du dich dann mit denen nicht wirklich austauschen konntest? Oder kann man sowas kompensieren? Oder gibt es da Ratschläge von deiner Seite? Oder ist da die Ehrlichkeit, dass man ganz klar sagen kann, darf, sollte? Habe ich noch nie gesehen, ist ein großer Wunsch von mir, mal nach Neuseeland zu kommen, um eben diesen Wein dort kennenzulernen. Aber hier haben wir heute den Wein. Was wäre da dein Tipp oder was war deine Herangehensweise dabei?
Absolut, absolut. Immer, immer ehrlich sein und auch dazu stehen, mal etwas nicht zu wissen oder wissen zu können. Man kann nicht alles wissen und ich würde mir auch niemals anmaßen, ich weiß mehr als der und der oder ich wüsste mehr als der Gast, weil jeder weiß andere Dinge und jeder hat andere Schwerpunkte irgendwo gesetzt für sich. Für mich war immer noch das ein sehr markantes Beispiel. Ich kann es mich heute noch daran erinnern. Das war in 4 Jahreszeiten. Ich war 4 Monate da. Es gab einen Stammgast, der ist jeden Monat dreimal gekommen. Und ich hatte ihn einen Clos de Vougeot vom Millau Commissaire empfohlen. Und der war komplett verschlossen. Ich habe ihn dann aufgemacht, weil ich hatte ihn empfohlen, habe ihn aufgemacht, habe ihn belüftet und habe gesagt, oh, hoffentlich öffnet er sich in 2 Stunden. Und dann habe ich nochmal probiert und er war halt verschlossen, aber ich war halt 24 Jahre alt. Und ich war auch, wusste nicht mit der Situation umzugehen. Im Sinne, kann ich dem Gast das sagen? Müssen wir was anderes aussuchen? Das heißt, ich war schon damit überfordert im Moment. Dann habe ich ihn den Gast probieren lassen. Der hat gesagt, ist in Ordnung. Dann haben die fertig gegessen und das Ganze und dann ist er hinter mir, nachdem die Gäste raus waren, ist er zu mir gekommen und gesagt hat, Herr Franzin, der Rotwein, das war nix. Und das hat mich dann so, das hat mich dann echt, weil ich einfach ein sehr, sehr, sehr netter Mensch und er hat es einfach auch so gesagt und er hat einfach seine offene Meinung mir das einfach nochmal mitgegeben. Es war nicht, dass er mir eine mitgeben will, sondern er wollte mir sagen, wissen Sie, das war irgendwie jetzt nicht die ideale Empfehlung und da habe ich gesagt, mich für mich gelernt, immer offen ansprechen, auch wenn du auch wenn es weh tut, auch vielleicht auf einer finanziellen Ebene natürlich, wenn du das Gefühl hast, der Wein ist nicht top. Du bist schon am Zoll, immer weg, immer Qualität zuerst und da musste ich es auf die harte Tour lernen, weil ich dann quasi ins Büro der Direktion gegangen bin und ihm die Situation geschildert habe und gesagt, ich würde mir wünschen, wenn wir dem Herrn den Rotwein vielleicht erlassen oder den zurücküberweisen können, ich übernehme den Einkaufspreis oder ich übernehme den vollen Preis. Es hat mir so wahnsinnig leid getan und ja, das war für mich halt eine Lehre und da wusste ich einfach, ich war zu jung und ich war der Situation nicht gewachsen.
Ist dann schwer, dann auch mit der Situation dort umzugehen? Ja, wenn man natürlich auch den wirtschaftlichen Druck dabei hat. Millau Commissaire, Clos de Vougeot kostet ja auch nicht 24,50 plus Mehrwertsteuer, sondern ist ja nochmal ein anderer Call, der da letztlich mitläuft. War das für dich so das schlimmste Sommelier-Erlebnis oder gibt es sowas? Also jetzt so ohne dich zu blämen oder irgendwie in ein Fettnäpfchen aufzumachen, sondern sowas ist ja manchmal auch ein Lehrstück für andere, wo man sagt, ja, wie geht man mit so einer Situation um?
Also, wie ich da gesagt habe, einfach ehrlich, einfach auch wenn man in dem Moment es nicht weiß oder auch du weißt niemals, wer vor dir sitzt im Restaurant. Du kennst das ja selber. Du stehst am Tisch und du redest mit jemandem und plötzlich am Ende des Abends stellt sich raus, das ist der Weinmacher von dort und dort oder das ist der und der und dann sagst du, oh ja. Da habe ich vielleicht etwas erzählt, was nicht richtig gewesen ist. Und die so eine Situation zu kommen, davor habe ich immer großen Respekt und große Panik einfach, weil irgendwie nichts ist schlimm daran, etwas nicht zu wissen. Das ist ja wie, wenn du in die Küche gehst oder ein Gast dich fragt nach einer Zutat und sagst, wissen Sie, ich kann es jetzt nicht 100% sagen, aber bevor ich ihm was Falsches sage, gehe ich lieber mal rein und frage in der Küche nach. Und dann sagen sie dir, ja, also ich finde, ein Fehler oder was heißt ein Fehler, etwas zuzugeben, was man nicht weiß, ist nie Schande. Also das ist, es wäre schlimmer, wenn man dabei erwischt wird, zu lügen oder einfach die Unwahrheit zu sprechen. Das finde ich, dann bricht man Vertrauen mit dem Gast. So ist es
Wenn
besser
sowas ja dann
so.
auch weitergetragen wird, dann meistens, also auch wenn der Gast das Vertrauen dann letztlich hat und diese Informationen, die er bekommt, dann irgendwann weiterträgt, letztlich verbreitet es sich so oder der Gast kommt in eine missliche Situation. Gibt es das Schönste? Also es gibt nie das Schönste und das Beste und das Großartigste, aber so ein Erlebnis, wo du sagst, wow, dafür bin ich für meinen Beruf so unfassbar dankbar oder daran erinnere ich mich, wenn ich, keine Ahnung, durch Regen laufe oder was auch immer.
Ich glaube, so die Emotion, die Essen auch in Gästen weckt, so das fallen lassen und sich darauf einlassen, auch für die 3, 4, 5 Stunden oder teilweise länger, wenn sie bei uns bleiben. Das ist doch das Tolle, wenn man eine Situation kreiert, wo man den Komfort hat oder die Sicherheit, dass mit der Gast komplett loslösen kann. Und egal, was da draußen passiert, in dem Job oder sowas, dass sie hier quasi wie in eine eigene Welt tauchen können. Und ich glaube, das ist spannend zu sehen. Und dann zusätzlich, und für mich immer das Gute, die Verbundenheit auch mit dem Team im Service oder auch mit der Küche, wenn man so einen langen, harten Service überstanden hat und sagt, mein Gott, wir waren so im Scheiß. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Alle Gäste sind hier glücklich rausgegangen und für diese Momente macht's besonders, glaube ich.
Sind für dich da die Unbedarften oder die Profi-Esser die größere Herausforderung? Also die einen, die alles gesehen haben und dir erzählen möchten, wie du deinen Job zu tun hast, oder die mehr Angst vor dir haben, dass du gleich beißen könntest? Also was macht mehr Spaß oder was ist die größere Aufgabe dann letztlich für dich?
Ich
Oder kann
glaube,
man es gar nicht so sagen?
du kannst es gar nicht so sagen. Ich glaube, beides hat seine Herausforderungen und beides sind seine verschiedenen Herangehensweisen. Ich finde es immer in dem Moment quasi herauszufinden, in der Kürze der Zeit, wenn du die Weinkarte gebracht hast und der Gast vielleicht kurz mal reingeschaut hat und dir Fragen stellt, herauszufinden, worauf will er jetzt hinaus? Möchte der Gast eine Bestätigung seiner Meinung? Hat der Gast dir jetzt Dinge gezeigt, die er normalerweise gerne trinkt und er hätte gerne eine andere Option dazu, die im ähnlichen Stil ist? Oder ist er vielleicht heute mal bereit, etwas anderes zu machen, etwas Neues kennenzulernen? Und das zu spüren, herauszufinden, und das für mich mal diese Empathie aufzubringen dafür, jedem Gast neu auch. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung speziell in der Sommelerie. Die große
Fand
Herausforderung an
es
jedem Mal.
wurde auch nie langweilig. Also, das ist nicht so, dass man da im ersten Jahr, manchmal ist man da ein bisschen mehr überfordert, wenn man vielleicht auch nicht die Erfahrung hat. Aber auch nach 5 oder nach 10 oder nach 15 Jahren ist es immer noch der gleiche, nicht Spaßfaktor, aber die Erfüllung oder die Freude letztlich dabei.
Ja, aber das ist ja.
Wie.
Entschuldige. Wenn du dir den Tischplan aufgeschrieben hast und dir die Namen aller Gäste notiert hast und dann plötzlich kriegen diese Namen ein Gesicht und du denkst dir, okay, gut, wow, das ist heute jetzt ein ganz, ganz komisch zusammengewürfelter Haufen hier an Gästen. Die und die Tische, das ist, und das ist doch immer wieder die Herausforderung. Also das Schöne zu sehen, wie komplett anders das ist und wie man auf die Dinge eingehen kann und auch selber sich zu ertappen dabei, wie man mit Situationen umgeht. Irgendwann so ein bisschen mal das Ganze von der Seite betrachten und sagen, okay, gut, hey, wie habe ich das heute eigentlich gelöst? Oder was habe ich denn dort und dort gemacht? Und das finde ich immer das Spannende. Also das macht es nie langweilig.
Wo jeder Tag auch ein anderer Fahrplan ist. Also man hat dann oft Gäste, die man kennt, die man dann schon vielleicht entweder taxiert oder schon was für die gedanklich plant und sagt, ach, damit könnte ich die heute überraschen oder den Wein oder so. Und andere, die eher unbekannt sind, wo man sich auf die Gäste dann auch freut. Also es ist jeden Tag anders. Also auch wenn es immer gleich scheint, weil man arbeitet nur mit Essen und Wein, aber die Spannung ist dabei unfassbar lebendig. War ein Beweggrund für dich, in die Schweiz zu gehen, ein wirtschaftlicher damals? Oder anders gefragt, um es nicht zu persönlich zu sagen, findest du in Deutschland ist der Beruf des Sommeliers mit seiner, auch mit seinen Anforderungen, die an den Arbeitnehmer wirtschaftlich gestellt werden, also dass man die Weine getrunken haben muss, dass man dahin gereist sein muss. Findest du, das ist Geld wert ausgeglichen oder sollte sich da was anderes tun? Also jetzt so als Referenz, ein Betrag in NRW verdienten Kfz-Meister, wo ich einen Sommelier schon durchaus mit gleichsetzen würde, wenn er eine entsprechende Ausbildung hat, um die 80.000 Euro. Weißt du, sind wir so langsam auf dem Weg hin? Also es gibt wenige, die es wahrscheinlich in der Breite verdienen. Oder sollte da noch mehr getan werden? Oder ist es eigentlich egal, weil wir so viel Spaß im Leben haben?
Es ist, du, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du nicht nur des Spaßes wegen den Job machst, sondern du sagst einfach, okay, gut, es macht schon Spaß, aber ich verbringe auch sehr, sehr viel Zeit hier und es soll am Ende auch noch was dabei rumkommen, was sehr, sehr, sehr schön ist. Ich glaube grundsätzlich durch die Situation, dass der Beruf gerade dem Service, also des Kellners ja, immer geringer wird und die Leute es immer schwieriger wird, Mitarbeiter zu finden, wird das mit dem Gehalt, passt es sich sowieso an, dass die was da sind, wie die Handwerker aktuell, es ist so viel Arbeit da und die können sich die Jobs aussuchen und so ist es halt jetzt auch, es ist so viel Bedürfnis da, wenn du siehst, wie viele neue Ein-Sterne-Restaurants gibt's und dann überlegst du mal, wie viel qualifiziertes Personal gibt es denn einfach irgendwo, um das Ganze irgendwo abzudecken. Und da, glaube ich, evaluiert sich das mit der Zeit. In die Schweiz zu gehen, aufgrund von finanziellen Sachen, war keine Motivation. Ich hatte, aber ehrlich gesagt, habe ich mich, davor auch nicht so damit beschäftigt. Ich wusste auch nicht, dass, okay, gut, der Mindestlohn in der Schweiz hat sich angepasst, seitdem wir da waren, aber plötzlich ist dann der Mindestlohn bei 4.300. Aber natürlich die Ausgaben sind eine ganz andere Sache in der Schweiz, was man kauft, was Preis-Leistungs-Verhältnis in gewisser Weise ist, weil die Gehälter dort einfach für alle Mitarbeiter anders sind. Und am Ende sagt man dann, es hört sich zwar gut an, was man da bekommt, aber unterm Strich, was bleibt denn über? Und ich finde es aber auch ganz wichtig, irgendwann zu wissen, sich nicht unter Wert zu verkaufen, weil ich weiß nicht, hast du The Dark Knight gesehen? Der zweite Teil von Batman mit Heath Ledger, wo er einen Oscar bekommen hat dafür. Und er sagt in einer Szene, if you're good in something, never do it for free. Und ja. Ich denke halt, wenn man eine gewisse Qualität bringt, dann kann man auch etwas dafür erwarten oder etwas entlohnt zu werden für seine Erfahrung. Und das sollte irgendwann dann halt mal sich dann auch so mitbringen, weil du zahlst ja nicht nur für die Arbeit, die was er so bringt, sondern auch für die Erfahrung, die er mit einbringt, für die Situation, die er lösen kann, die er im Restaurant lösen kann, aufgrund der Erfahrung, die er hat. Und ich glaube, das ist dann einfach auf lange Sicht gesehen schon sich, um deine Frage zu beantworten, geldtechnisch sich ergibt, weil einfach wenig Fachkräfte noch vorhanden sind.
Das ist erstaunlich. Noch ein Sommelier, der sein Handwerk, der diesen Berufen, vor allen Dingen, das finde ich so genial, den Beruf des Kochkellners in Österreich gelernt hat. Und natürlich, das vergessen viele, so die ersten Schritte, die man als beginnender Weinfreund macht, prägen einen fürs Leben, der nach wie vor vom österreichischen Wein nicht nur begeistert, sondern gefangen ist. Grundsätzlich ist das auch nicht schwer, sich vom österreichischen Wein einfangen zu lassen, da es ja seit 30 Jahren mittlerweile wieder Qualitäten sind, die sich großartig, einzigartig, außergewöhnlich und auch Weltmaßstab bewegen. Und ja, ich würde Marco jetzt einen Grünfeldliner empfehlen. Ein Grünfeldliner von einem der Produzenten, die ich persönlich unfassbar wertschätze, aus dem Hause Setzer im Weinviertel. Ein Reserve Ried Kronberg aus dem Jahre 2022. Seit über 200 Jahren wird die Riede Kronberg unter dem Namen geführt und ist für ihre urklassischen, finessreichen Weine über die Grenzen hinaus geschätzt. Und wahrscheinlich ist der Grund dafür diese Kombination aus sandigen und kalkhaltigen Böden, mit deren Hilfe der grüne Feldliner seine elegante, finessbetonte, zarte, urmineralische Charakteristik Charakteristik ausspielen kann. Und gerade in den sich doch veränderten klimabedingten Situationen sind so unfette Böden wie diese Sandböden, wie teilweise Kalkböden, mehr als vorteilhaft für die Entwicklung der Weine. Der dennoch ausdrucksstarke grüne Veltliner Kronberg verzaubert mit seiner unglaublichen Fruchtpräsenz. Wir denken an Apfel, Mirabellen, Zitrusfrüchte, Grapefruit und diesem typischen kräutrigen, weißpfeffrigen Nasenspiel. Und ich finde, mit der Kombination aus Arompräsenz, Greifbarkeit und verspielt finessbetonter Tiefe ist das ein Wein, der nicht aus der Wachau, der nicht aus dem Kremstal, aus dem Kammtal oder einem der anderen Gebiete stammen kann. Es ist ein Weinviertler. Und genau das macht ihn so besonders. Wahrscheinlich sind die sanften Hügel des Weinviertels am Fuße des majestätischen Mannhardsberges, dort wo sich auch das Weingut Setzer findet, dafür verantwortlich, dass dieser Wein auf seine ganz eigene Weise diese strahlende, brillante Präsenz hat. Seit 1360 gibt es in Hohenwart urkundlich bestätigten Weinbau. Setzer gibt es seit 1700 von Anfang an geprägt vom Ackerbau und Viehzucht mit etwas Weingärten. 2001 wurde die Landwirtschaft verpachtet und Setzer zu einem reinen Weingut. Der Name Hohenwart kommt von Hohe Warte und bezieht sich auf die romantische Wehkirche aus dem 11. Jahrhundert mit 400 Meter Seehöhe. Somit liegt Hohenwart im Weinviertel deutlich höher als die benachbarten Gebiete Kamtal und Wagram und hat daher ein besonders gutes Kleinklima. Trotz eines erstaunlich geringen Niederschlags von durchschnittlich 400 Liter gibt es keine Bewässerung, sondern man setzt auf die tiefwurzelnden Reben, die auch bei längeren Trockenperioden keine Wassernot haben. Regionalität ist im Hause Setze unfassbar wichtig und doch wagt man den Blick nach außen und vermarktet von den 30 Hektar Weingärten Weine in 18 verschiedene Länder. USA und Kanada, China, Australien sind die größten Märkte und in nicht wenigen 3-Sterne-Restaurants weltweit findet man Setzer Weine auf den Weinkarten. Und erstaunlich ist die Zeitgeistigkeit im Hause Setzer, dass man nicht erst aufgrund der jüngsten Bewegung die Philosophie von der Natur für die Natur in sich trägt. Schon seit jeher achtet man darauf, dass es in den Weingärten, den Blumensträuchern, Bienen, Wildvögeln, Regenwürmern der Natur gut geht. Kürzlich wurden Photovoltaikanlagen verdoppelt. Und so Kleinigkeiten wie Nistkästen für verschiedene Vogelarten, Nützlinghotels, sind für Setzers eine Selbstverständlichkeit, aber Dinge, an die viele andere nicht denken. Und somit Bausteine, die mehr als zeitgeistig sind, wie, dass ihre Weine vegan produziert werden. Kleine Elemente, die ein großes Puzzle ergeben. Und wahrscheinlich begründet, warum die Setzer Weine zu den besten Österreichs gehören. Die Setzer sind mehr als nur Winzer. Sie verfolgen eine Vision weit über das bloße Eltern von Trauben hinaus. Hans und Uli Setzer, gemeinsam mit den Kindern Marie, Therese und Eugen, lenken die Geschichte des Weingutes mit einem unerschütterlichen Engagement, einer Leidenschaft, die man interessanterweise in den Wein spüren kann. Der Veltliner ist ohne Frage der unumstrittene König im Weingut. Mit 4 Sternen im Falstaff Wine Guide 2023-24 gekrönt, ist das Weingut Setzer das höchstbewertetste Weingut im Weinviertel. Und ich glaube, wegen Wein wie diesen 2022er Reserve aus der Ried Kronberg aus dem Hause Setzer aus dem Weinviertel, mag Marco den österreichischen Wein. Ist das ein Grund, warum die Leute dann manchmal aus der Branche rausgehen, neben dem familiären Aspekt, was sich ja teilweise derzeit auch ein wenig relativiert, weil manche Restaurants eben diese 3-Tages-Modelle etc. haben oder eben Wechselmodelle, dass man 2 Sommeliers hat. Also es gibt ja verschiedene Überlegungen, aber zumindest in meiner Zeit hatte ich oft die Beobachtung, dass halt die Industrie attraktiver, wirtschaftlich attraktiver für Sommeliers ist. Ist das ein Grund oder gibt das jetzt, oder es gibt auch viele Rückkehrer, dass man merkt, ach, das macht doch nicht so viel Spaß oder soll man darüber gar nicht so viel reden? Ich finde, man sollte es schon thematisieren irgendwo, weil es ja doch immer ein Punkt war, der viele missmutig gestimmt hat.
Ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig zu sehen, dass man, vielleicht wünschen sich Leute auch eine gewisse Routine irgendwann, weil so wie du gesagt hast, dieses Restaurant ist jeden Tag was Neues und du weißt nicht, mal kommst du gut mit einem Tisch klar oder mal mit einem Abend läuft super und am nächsten Tag ist wieder ein Karussell und hin und her und sowas, dass man sagt, ich brauche jetzt einfach mal eine gewisse Konstante, eine gewisse Routine und auch arbeitszeittechnisch dann zu sagen, okay, bin ich wirklich noch bereit, meine Wochen aufzugeben? Möchte ich das noch? Wie schaut es überhaupt in meinem Freundeskreis aus? Oder laugt es mich so sehr aus? Weil es ist halt einfach auch nicht nur Sonnenschein und ein Arbeiten mit Gästen oder mit Menschen an sich ist auch sehr intensiv immer. Und ich merke es selber an mir, es gibt einfach auch Tage und Zeiten, wo ich dann froh bin, Montag, Dienstag nicht zu reden oder nicht zu viel zu sagen, weil ich die ganze Woche gesprochen habe und dann einfach froh bin, auch eine gewisse Ruhe auch zu haben. Meine Worte sind einfach aufgebraucht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jemanden vom Kopf stoßen will, sondern ich einfach und am Wochenende dann sage, ich möchte einfach, tut mir leid, ich möchte einfach keinen sehen oder ich möchte einfach nur Zeit für mich oder für die Familie haben. Ich schaffe wirklich keinen Besuch mehr, weil ich dann immer wieder, dann du fällst ja auch dort immer wieder in so eine Rolle, wo du sagst, okay, gut, du machst das und das, weil du es ja auch gerne machst, aber es ist halt auch irgendwann anstrengend für dich. Und ich glaube, das ist etwas, was recht kräftezehrend ist, wo man sagt, okay, gut, ich bin nicht mehr bereit, das aufzubringen für das und das, sondern ich will meine Routine haben, ich bin jetzt mal okay damit, von 9 to 5 zu arbeiten und weiß, jeden Tag passiert das und im schlimmsten Fall passiert das. Es ist alles kalkuliert. Und so wie im Restaurant, im schlimmsten Fall fällt jemand um und du rufst den Notarzt und denkst dir, mein Gott, was heute passiert. Im Schloss, wie oft wir Gäste in die Notaufnahme gebracht haben, weil sie die Treppe runtergeflogen sind und sowas. Es ist jeden Tag etwas. Oder plötzlich steht jemand vor dir, komplett verwirrt. Also es wird nie langweilig, aber vielleicht ist Langeweile auch nichts Schlechtes, sondern es ist auch okay mal, wenn ich sage, es ist gut, wenn es ein bisschen ruhiger ist.
Auf alle Fälle muss man der Typ dafür sein, also wahrscheinlich auch der Typ für diese Art von Anspannung, wie du sie jetzt ja schon seit fast 20 Jahren lebst, dadurch, dass du ja nur in 2- und 3-Sterne-Restaurants gearbeitet hast, ist es ja wie dauerhaft Champions League spielen. Man gewöhnt sich dran und es ist wahrscheinlich eine gewisse Routine auch da drin, aber es ist trotzdem immer diese Grundanspannung, wenn natürlich ganz viele kommen und erwarten. Also es wird ja von dir nur erwartet, du musst nur liefern. Und das ist auch schon so von der Anspannung unfassbar stark.
Ja, wobei ich es immer als großartig empfunden habe, als ein Teil eines großartigen Teams zu sein, weil ich habe mir denn nie, du musst dir, man davon abgesehen, dass du ja als im Service gewisserweise kaum Gedanken machen musst, was in der Küche passiert, aber die Sicherheit, dass aus der Küche die Performance stimmt, die ist eigentlich so gut wie immer da. Die war immer in den Häusern, in denen ich gearbeitet habe. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Du musst deinen Teil dazu beitragen, dass dieser Abend besonders wird. Und da habe ich für mich immer ganz toll in Vendôme die Situation gehabt mit dem Herrn Vorbusch, unserem Chefpatissier damals, der hat immer von wir gesprochen, wir im Vendôme. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe das nicht verstanden. Und er sagte, ja wir. Er sagte, ich habe gar nichts. Mir gehört da unten, die Patisserie gehört mir nicht, die Ware gehört mir nicht, das gehört alles uns. Und genauso sehe ich das jetzt auch. Ich sag, mir gehört in unserem Weinkeller hier gar nichts. Das gehört der Familie Rambichler, die haben es gekauft, aber wir arbeiten damit und wir versuchen das Beste rauszuholen. Darum werde ich nicht sagen, ich schau mal, was ich noch in meinem Weinkeller habe oder sowas, sondern nee, das sind wir. Das sind wir, das Team Sonora. Da gehört jeder Koch dazu, gehört jeder Kellner dazu. Das sind wir im Team. Und wenn man seinen Teil dazu beiträgt, das große Ganze zu kreieren, dann ist das, macht es was zu was Besonderem.
Ist die Situation, wie du sie jetzt hast, leichter oder schwerer als in Hamburg oder im Vendôme, weil du in eine völlig überstrahlende Weinregion jetzt mehr oder weniger gereist bist, tätig bist und das, was du also nicht machen könntest, dürftest, vorstellbar wäre, was du ja schon mal proklamiert hast. Ich nehme erstmal alle Rieslinge von der Karte. Ist ja mehr oder weniger undenkbar. Also macht das mehr Spaß? Ist das eine Herausforderung oder kommt sowieso jeder nur zum Riesling trinken?
Also die grundsätzlich hier auch, was ich gesehen habe, die Gäste sind sehr, sehr offen. Natürlich braucht man nichts übers Knie zu brechen, aber ich bin auch zu alt dafür, einfach nur etwas zu machen, das machen willst. Ihr versucht schon, hier und dort einfach ein paar Reizpunkte zu setzen, so wie in Bensberg haben wir so viel Riesling aus dem Clare Valley, Grosse Polish Hill ausgeschenkt und die Gäste dann gefragt haben, warum schenken sie, wie in Deutschland haben die besten Rieslinge der Welt? Und dann habe ich immer gesagt, ach so, der Welt. Ich sag, wie groß ist denn die Welt? Ich sag, dann nehmen sie jetzt noch die Wachau dazu, Deutschland und das Elsass. Und das war die Welt. Ich sag, wir reden ja über etwas, was komplett Unterschied vom Stil auch sich schon rechtfertigt, weil unsere deutschen Rieslinge gar nicht so sind. Aber dem Gast dann auch verständlich zu zeigen, warum man etwas ausgesucht hat, weil etwas so und so halt beschaffen ist. Aber der Reiz dieser Region hier ist halt schon die Möglichkeit, auf Weine Zugriff zu haben, auf die kaum jemand anders auf der Welt Zugriff hat, auch wenn sie deutsche reife Riesling bekommen, aber in dieser Facettenreichheit, in dieser Größe, ich würde doof sein, darauf nicht Zugriff zu nehmen, auf diese Ressourcen und mit den Winzern hier zusammenzuarbeiten, um ein weiteres Ding zu kreieren, wo sie sagen, weißt du, natürlich kannst du jeden Burgunder der Welt in jedem Restaurant der Welt trinken. Aber dort gab es irgendwie einen 82er Riesling Feinherb. Das war, das gibt's halt nur dort. Und das einstreuen zu lassen, aber nicht nur sich darauf zu beschränken, sondern das große Ganze zu sehen, aber hier und dort einfach nochmal Akzente zu setzen. Punktuiert das einzelne, das macht die Kunst dann aus, meines Erachtens nach.
Ich glaube, das Schöne ist dabei auch dieses, wie ich zumindest immer gespürt habe, sehr starke Positiv-Image eures Betriebes, in dem du tätig bist, innerhalb der Region, dass also Winzer gerne bei euch zugegen oder präsent sind oder auch ältere Jahrgänge liefern und also ihr nicht kritisch, sondern einfach wohlwollend innerhalb der Region auch betrachtet werden. Trinkst du selber noch Wein? Also hast du Momente, wo du sagst, oh, und jetzt und auf und jetzt Absolut. Will ich sein wie die anderen Kinder?
ich find's immer sehr schwierig, wenn du gerade irgendwo im Urlaub oder unterwegs bist oder in einem Frei, dann bist du immer natürlich so ein bisschen, du suchst immer das Lokal, da wo noch die Mama kocht und sie sind ganz tolle Weine im Schaufenster haben, vielleicht Bio, Demeter gerade, Dinge, die du unterstützen willst und dann beschränkt man sich selber, wo man einfach sagt, mein Gott, können wir uns nicht einfach irgendwo hinsetzen und irgendwas essen? Muss es denn immer die Empfehlung sein und du musst 40 Minuten durch die Stadt rennen, damit du da hinkommst und denkst dir, mein Gott, also das hin und wieder kritisiere ich an mir oder das kritisiert meine Frau auch an mir, wenn sie sagt, ich habe aber die tolle Empfehlung bekommen, wir müssen nur 40 Minuten laufen. Und du sagst, ja, gut, danke, dass ich jetzt Hunger habe. Aber nein, natürlich, also ich grundsätzlich trinke eigentlich immer nur in unserem Frei. Ich habe mir das auch zur Regel schon früh gemacht. Ich mache eigentlich nie eine Flasche Wein alleine auf, weil ich auch... Ich habe so ein bisschen vor den schon sehr, sehr viel gesehen und habe sehr, sehr viel Angst vor den Risiken, die was entstehen. Darum finde ich immer, Wein alleine trinken macht traurig. Das ist etwas, was man teilen sollte und gerade mit Freude und einfach des Genusswegens. Wenn wir früher, als wir noch nicht das Kind da waren und wir noch besser im Training waren, da haben wir in unseren freien Tagen durchaus, 2,5 Flaschen, weißt du, du wusstest, du musstest nicht mehr fahren oder sowas, dann hast du halt zum Kochen die erste Flasche Schaumwein aufgemacht und du hast im Garten was gemacht und getan und dann zum Essen gab es einen anderen Wein einfach so und dieses Gefühl auch dazu haben, diese Entspanntheit, dieses Genusses, finde ich ganz wichtig und darum ist ein Wein ein großes Thema und trinken wir einfach wahnsinnig gerne.
Also jede Art von Alltagswein kommt bei dir nicht in Frage. Sprich, dass du einen Hauswein hast, wo du sagst, heute Abend zum Abendbrot, also das hast du ja selber negiert. Aber was für einen Anspruch müsste so ein Alltagswein gesetzt dem Fall? Du hättest einen, denn haben? Also hast du da einen direkt im Sinn oder auf der Zunge? Wäre es jetzt, keine Ahnung, die steirische Klassik Sauvignon Blanc vom Themann, wo du sagst, das ist mal, wäre mein Alltagswein, wenn ich den einen hätte? Oder den würde ich empfehlen? Oder wäre es, keine Ahnung, der Riesling Schiefer von Eva Klösterath? Oder was? Wie siehst du einen Alltagswein? Welchen Anspruch hättest du daran?
Also was den Wein nicht immer trinken kann, ist für mich Muscatella, gelbe Muscatella und auch in der einfachen Variante, weil es macht mir eine Rebsorte, die mir unfassbar viel Freude macht, da habe ich auch immer Lust drauf. Ich weiß nicht, wie die Folie bekommen ist, aber es ist so Muscatella, kann ich immer trinken. Wir trinken wahnsinnig gerne so die Leser oder Legero-Geschichten von Foradori oder Pranzek, einfach so ganz entspannt, easy drinking Weine. Oft erwischen wir uns selber dabei, dass uns aktuell uns die in Anführungsstrichen einfacheren Weine, die Basisweine und sowas, teilweise mehr Freude machen am so für jeden Tag zum Trinken einfach als der große Wein, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt gerade vielleicht ein bisschen zu anstrengend. Ich habe jetzt einfach gerade wirklich nur Freude daran, ein schönes Glas oder eine schöne Flasche zu trinken zu zweit. Und das wäre jetzt zu viel des Guten oder sowas, oder das ist jetzt nicht die richtige Situation dafür. Und dann machst du dir einfach dann einfach einen schönen Riesling Cabernet Feinherb auf, wie du sagst, wo du sagst, das ist genau richtig. Das ist die Situation, passt jetzt genau richtig für diesen Wein. Und darum, sowas ist immer bei uns, Ampelaya Rosado oder sowas, das steht eigentlich immer bei uns im Kühlschrank oder im Keller. Das ist eigentlich immer da.
Das finde ich interessant mit Muscatella. Es gab einige Winzer in den vergangenen Jahren, deren großer Traum es war, einen perfekten, und das heißt nicht imposanten, sondern stimmigen Muscatella zu erzeugen und die es für sich selber nie geschafft haben. Es gibt auch einige Winzer, jetzt kürzlich hat Joachim Heger gesagt, so einer seiner Lieblingsrebsorten ist Muscatella. Also es gibt ganz viele, die ganz tief in dieser Weinwelt stecken und diese Rebsorte, die oft missbraucht und aber auch ganz oft verkannt wurde. Muscatella hat so viel Reiz und so viel Charme. Wenn sie denn gut gemacht ist, ich glaube, der Grenzgang zwischen zu ausladend und zu plakativ und eben stimmig und fokussiert ist ganz, ganz schmal und den kann kaum jemand belegen. Also das können wahrscheinlich die Steirer ganz gut. Oder die Pfälzer können teilweise Rebholz, Muscatella großartig.
Ja, also ich finde es gerade auch im Restaurant so spannend, mit Aromarebsorten zu arbeiten, sei es jetzt Muscatella, Malvasia, Tramina, weil ich finde, das sind Rebsorten, wo der Gast auch sehr gut direkt mitkommen kann und es direkt nachvollziehen kann, was man bespricht, weil beim Riesling oder sowas reden wir oft oder so über Nuancen, über Tiefe, je weniger, umso besser, umso wie facettenreicher es wird von der Mineralität. Und da verlieren wir hin und wieder oft auch den Gast, weil das jetzt so nicht so tief drin ist oder nicht will, um es nachzuvollziehen. Aber Muscatella sage ich etwas und der riecht rein und hat sofort. Sofort ist das natürlich da, springt dich quasi an. Und dort dann genau die Balance zu finden für das, finde ich das Spannende. Und gerade das mit Essen zu kombinieren, ist großartig.
Wenn man es auch noch ein bisschen zarter in die Speise eingliedern kann, aufgrund dieser eigenen Aromenpräsenz. Und diese Rebsorten, finde ich, haben manchmal gar nicht so viel Gaumentextur und Anspruch, dass sie die Gerichte nur sanft anhauchen und gar nicht so krass verschieben, wie es manchmal auch ein Riesling kann oder eben so ein Burgunder in der Art. Aber findest du, man kann irgendwas mit Wein nicht machen? Also, das darf man nicht oder das sollte man nicht? Oder bist du da freigeistig und sagst hier jedem Tierchen sein Riesling, Schorle, Getränk?
Also grundsätzlich, ich bin nicht dogmatisch oder habe irgendeinen Vertrag mit irgendjemandem abgeschlossen. Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Und wenn ein Gast sagt, ich muss immer Eiswürfel da drin haben, ist mir einfach nicht kalt genug oder so, dann soll er das ruhig machen. Also ja, am Ende zahlen wir alle die Rechnung, die wir bekommen. Und wenn er das bestellt hat und das so genießen möchte, dann soll er es machen. Ich glaube, man kommt auch in ein Alter, wo man sagt, lass doch jedem seins. Du musst ja auch keinen belehren oder sagen, wissen Sie, Sie sollten eigentlich den Rotwein kühler trinken oder wenn dieses Raumtemperatur zur Sprache kommt oder sowas. Also ich bin da ganz, ganz entspannt. Soll jeder wie er gerne hat. Ich offeriere Dinge.
Also, nein, solange der wirklich ist, bist du
Ganz genau. Ganz genau. Wie im Restaurant. Wenn ich jetzt eine Empfehlung ausspreche und dann will ich den Wein so präsentieren, wie er für mich am besten ist. Und wenn das bedeutet, keine Ahnung, Temperatur oder Belüften und sowas, dann mache ich das aus freier Entscheidung, weil ich habe den Wein empfohlen und will ihn so präsentieren, wie er muss. Wenn der Gast ihn selber bestellt und ich der Meinung bin, er müsste belüftet werden, dann nehme ich den Dekanter mit und gebe die Option und frage. Und wenn er sagt nein, dann ist es für mich absolut in Ordnung. Also dann bin ich auch nicht, Sie sollten aber und Sie sollten diese Gläser, also ich nehme das Glas mit, was ich empfehle, und dann frage ich den Gast.
Was würdest du selber mit Wein nie tun? Also für dich selber, dass du sagst, Mischgetränke ist mir Wein zu schade oder eben Rotwein in der Toskana auf der Terrasse bei 6 Grad ist mir, auch wenn es andere machen, oder sagst du, ich bin da auch stimmungsgetrieben und immer mal was Neues ausprobieren?
Ich probiere alles aus. Also ich bin da auch komplett offen. Also ich liebe auch draußen zum Grillen Sparkling Shiraz. Barbecue, dazu ja. Eine Flasche Sparkling Shiraz, das finde ich großartig. Alles hat seine Situation und ich kann auch Menschen nachvollziehen, wo du an einem wirklich touristischen Platz stehst und denkst, mein Gott, das ist so überzogen, die Preise, oder dort zu sitzen und jetzt ein Aperol Spritz und Modegetränke oder sowas, dann denke ich mir oft, versetz dich mal in die Situation oder sei selber dort und lass das mal so auf dich wirken, wie das auf dich fühlt. Du musst ja nicht immer alles verkopfen mit dem Wissen oder mit dem Hintergrundwissen, was man selber kennt, sondern man fühlt jetzt nur die Situation und dann denkst du dir, ist eigentlich schon cool. Klar zahle ich viel zu viel dafür, aber das ist doch egal. Oder das finde ich immer spannend.
Da bin ich ganz doll bei dir. Ich finde es genauso, wenn du, keine Ahnung, irgendwo, oh Gott, wie heißt der? Piazza Miracoli da vom schiefen Turm von Pisa, wenn du dort sitzt, dann irgendeine überteuerte Pizza isst und ein Aperol Spritz, der wirklich schlechter nicht sein könnte. Aber wenn du es mal ausprobierst und du sitzt dort und du sagst, also du versuchst nicht zu werten, dann sagst einfach, jetzt gucke ich auf das schiefe Ding und es ist einfach toll, hier zu sein. Dann ist noch dieses Schlückchen Alkohol, was ganz noch entspannt, dann versteht man die Leute.
Also dann, ganz genau, ganz genau.
Das ist auch nicht dieses philosophische Wein, was man trinkt, sondern einfach das Gefühl, was man in dem Augenblick aufnehmen kann. Und das rauben wir uns selber manchmal durch unsere Verkopftheit, was ich auch dann wiederum total schade finde.
Ja, genau das denke ich. Aber das geht, glaube ich, oft vielen Berufsgruppen, egal in welcher Art von Bereich du arbeitest oder lebst, die was tiefer in einer gewissen Materie drin sind und dann sich hinterfragen, warum macht der das denn so und so oder sowas. Und wir sind halt gerade beim Essen und Trinken so, wie du sagst, mein Gott, da kriegst du echt wirklich die schlechteste Pizza. Sondern einfach die Lage, die was du zahlst oder Markusplatz sitzen und Cappuccino oder Bellini trinken, denkst dir, mein Gott, du machst das mit die ganze Zeit. Aber denkst dir, dann sitzt du dort und dann machst du das und denkst dir, ja, das ist schon schön. Oder das genieße ich gerade
wirklich. Darum machen es die anderen auch, genau.
Ja, genau. Darum machen sie es.
Ja. Wenn du gerade sagst, Karaffe mitnehmen und dem Gast eine Empfehlung aussprechen oder Gläser, wann lüftest du einen Wein? Hast du da für dich selber, ich tue mich persönlich sehr schwer mit Spätburgunder oder Nebbiolo, mit sehr fragilen Rebsorten. Mhm. Hast du für dich, also arbeitest du nach Schema F oder ist es ein reines Anfühlen, wo du sagst, es könnte dem Wein etwas bringen, und was bringt es dem Wein? Also hast du da was Greifbares?
Also grundsätzlich, ich probiere die Weine, also rieche rein, und wenn ich die Weine kenne und weiß, wie sie sich aktuell präsentieren, ich versuche natürlich nach Möglichkeiten, und das ist ja auch eine Erfahrungssache, wenn du die Weinkarte so weit gestaltet hast, dass du weißt, okay, gut, hey, die Weine, die ich eingekauft habe, die kenne ich alle und die weiß momentan, wie sie sich, in welchem Stadium sie präsentieren, dann belüfte ich. Ich mache nie etwas des Machen Willens, so wie ich sagen würde, zum Beispiel 17 Burgund aktuell ist unfassbar schön zum Trinken, also einfach aufmachen, in die Gläser einschenken, das wird auch nicht viel mit Luft, sondern der ist genau jetzt so perfekt im Glas, wie er sein soll. Bei Dingen, wo ich mir unsicher bin, wo ich denke, das könnte es vertragen, dann probiere ich es und dann denke ich mir, okay, gut, ich kenne den Wein, da ist noch Luft, also da geht mehr, wenn ich es auf die Karaffe ziehe. Hier natürlich einfach an der Mosel ist halt durch die Arbeit mit dem Schwefel gewinnen die Sachen grundsätzlich, auch gerade die jungen Dinge, jungen Weiß, sehr stark, wenn ich es auf die Karaffe zu, aber ich bringe kein Schema F, nur weil es du hast ja sowieso auch Flaschenschwankungen. Die eine ist weiter als die andere und sagst du heute ja, morgen nein. Und das kannst du einfach nur an der Situation festmachen.
Auch mit Schraubverschluss? Oder hat das die Flaschendifferenzen relativiert? Oder ist es auch da noch krasser? Oder ist
ich find's da teilweise noch krasser. Dadurch natürlich dann durch den Schraubverschluss, dass du, ich glaube, wir haben das mal beim Summit probiert, wo der Läumer, glaube ich, mehrere Jahrgänge gleicher Wein, einmal mit Schrauber, einmal mit Glas und einmal mit Kork abgeschlossen hat. Und du gesehen hast einfach, wie wenig der Schrauber quasi entwickelt war, in Anführungsstrichen. Also wie reduktiv, wie frisch, wie präzise er gewesen ist, wo ich sagte, okay, gut, hey, da war die Flasche mit dem Kork einfach jetzt gerade schöner. Und da hilft gerade die Luft, dieses Zitrische, dieses Primär einfach erstmal wegzubekommen. Mhm. Und darum, also würde ich dann es nicht am Verschluss, sondern einfach am Wein festmachen.
Okay. Bist du selber da parteiisch, dass du sagst, gut, dass es Schrauber gibt, schade, dass es Schrauber gibt. Es ist ja natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung für den Winzer. Mhm. Ob ich jetzt, keine Ahnung, 70 Cent, einen Euro für einen Korken, je nach Qualität, oder 30 Cent oder 7 oder 10 Cent für einen Schrauber bezahle. Mhm. Bei 100.000 Flaschen ist es ja eine relativ schnelle Rechnung. Dann irgendwo, was man auch oft nicht vergessen kann, es hält die Weine natürlich länger frisch, wie du auch sagst. Aber für mich ist es manchmal wie so eine Schönheits-OP. Das sieht mit Alter XY immer noch vom Weiten schön aus, aber du darfst richtig daran gehen. Und so sehe ich es dort dann letztlich manchmal auch, also das, deswegen, ich bin da so hin und her gerissen. Das ist natürlich aus der Pragmatie, und wenn du ein Bankett mit 100 Leuten hast, ey, ich danke jeden Schrauber, aber ist manchmal schwierig, oder?
Ich denke mir oft, wie ist die Situation, wenn du nicht im Restaurant bist, weil zu Hause hast du ja keine 3-4 Flaschen im Petto, die du zusätzlich aufmachen kannst. Und wenn wir auch über Weine sprechen, die in gewissen Preissegment sind, und sei es jetzt auch, keine Ahnung, 50, 80, 200, man, Henschke Hill of Grace hat auch Schraubverschluss und man weiß, was man dafür bezahlt, dann überlegst du eh schon dreimal, wann mache ich diese Flasche auf, ist der richtige Zeitpunkt, dann kommt der richtige Zeitpunkt, du machst sie auf und sie hat einen Kork. Das ist sehr, sehr ärgerlich und du hast halt nicht wie im Restaurant einen Ersatz dafür. Natürlich haben wir alle irgendwo in unserem Kopf diese Kellerromantik und da wird die Flasche dann schön rausgeholt oder du ziehst den Korken, der Korken ist in einem Top-Zustand. Aber ich glaube, wir sind in Europa immer noch in dieser Romantik gefangen, während in international es ganz gängig ist, diese Dinge zu machen. Ich weiß nicht, der Frank hat mir eben erzählt, ich glaube, Behringer hat irgendeinen Jahrgang mal mit Schrauber und Kork abgefüllt, irgendwann in den 70ern oder irgendwie, keine Ahnung, oder was hat man, der gesagt hat, man hat es aufgemacht, den Schrauber, und darunter war noch ein Kork. Also es war ganz wild. Und es war, ich finde halt trotzdem, ich finde, gegen den Schrauber ist nichts einzuwenden. Ich finde, natürlich ist der Garten, viele Stammgäste haben immer gesagt, wir trinken immer Weine, Riesling Kabinett, muss restsüß sein, und sie dürfen keinen Schraubverschluss haben. Weil wir finden, das hat nichts mit einem Weingefühl zu tun. Und dann sage ich, okay, gut, das respektiere ich. Ob ich das gut finde, schlecht finde oder sowas, das sei sehr hingestellt, aber ich respektiere das absolut. Aber für mich ist das absolut ein Mehrwert, den Schrauber zu haben.
Genauso, aber der ist ja, glaube ich, jetzt letzte Woche 60 Jahre alt geworden, der Schraubverschluss. Also wenn man sich überlegt, wie lange es gedauert hat, bis der akzeptiert wurde. Und es war ja vor 30 Jahren, als ich anfing, eigentlich undenkbar dann. Und da war der schon 30 Jahre da, also finde ich.
Ja.
Recht krass. Karaffe hast du erwähnt. Gibt es für dich sonst irgendein Wine-Tool, was du essentiell im Restaurant brauchst, was du unerlässlich findest und wo du niemals mit, also ohne auf Arbeit gehen würde? Sprich, wie Kellnermesser oder eben Karaffe oder?
Kellnermesser mit 2 Stufen für den Griff. Ich finde, so schön das Lagiol ausschaut, aber ich brauche immer 2 Stufen fürs Einhebeln. Weil bei Lagiol habe ich nur diese eine Halterung und dann.
Finde ich schade. Also warum passiert da nichts? Warum machen die
keine Ahnung.
Kellnermesser. Oh, was an mir vorbeiging, wie hieß das Kellnermesser aus den Staaten, was vor 1-2 Jahren total gehypt wurde? Die liegen auch um die 200 Euro. Und ich wollte mir eigentlich eins bestellen, die waren dann so super rar. Und jeder hat es irgendwo in Insta gepostet, wenn er seins hatte. Und ich habe es dann irgendwie vergessen zu bestellen. Und habe dann aber gemerkt, okay, nee, dann irgendwie einen Monat später wollte es auch keiner mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber gibt es sonst irgendwas, was du unbedingt brauchst? Dropstop oder ein Belüfter oder ein, keine Ahnung.
Ich bin anfällig dafür, dass ich über den Abend gefühlt 20 Weinservietten brauche, weil ich sie immer überall liegen lasse. Da ist immer oft, aber ich habe mir jetzt hier angewöhnt, dass ich meine Weinservietten schon selber falte. Ich sage mir, ich weiß, ich habe diesen Tick, ich nehme sie einfach immer mit und ich stecke sie im Sakko auf die Schulter, dass ich sie rausziehen kann oder an die Brust. Aber ich lasse sie dann immer sehr, sehr gerne irgendwo liegen und dann nehme ich mir halt einfach die nächste oder ich nehme sie einfach ständig vom Geridon weg, was halt die Stationskellner sehr, sehr erbost zurücklässt. Aber es macht das nicht aus Absicht, es ist einfach mein Kleptomane in mir, der was die Dinge an sich nimmt.
Glaube, da bist du aber kein Exot mit. Also das ist, glaube ich, so eine Krankheit, die man dann irgendwann bekommt. Und wahrscheinlich erst, wenn man sie selber mangeln muss, hört man auf und achtet darauf, dass die dann nirgends liegen bleiben. Aber sonst gibt es für dich nichts, wo du unbedingt eine Kaufempfehlung aussprechen würdest und sagst, das hat mein Weinleben so dermaßen bereichert. Und ohne dieses Tool würde ich...
Was Anna mir gezeigt hat, was ich gut finde, Gummibänder für letzte Flasche im Chambre. Wir haben ein Tageschambre ja da und wir machen immer um die letzte Flasche, mache ich jetzt immer oben quasi den Gummiband rum, wenn ich weiß, ich habe die letzte Flasche aus dem Weinkeller geholt und sie ist jetzt im Chambre drin. Und dann weiß ich, okay, gut, ist letzte Flasche. Ich muss mir nicht erst runterlaufen und das Gegenchecken quasi, sondern ich habe die Flasche mit dem Gummiband drum ist immer die letzte Flasche. Und deswegen, das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist eigentlich so simpel und einfach. Aber ich finde es eigentlich so genial, weil es nie die Frage hinterlässt, weil du kannst direkt zum Tisch gehen und sagen, das und das ist übrigens die letzte Flasche.
Spielst du auch von vornherein die offene Karte, dass du das direkt kommunizierst und sagst, das ist die letzte Flasche oder pokerst du da? Weil das ist ja manchmal ärgerlich, wenn du jetzt gerade in diesem Trinken drin bist als Gast und dann sagst du, und den hätte ich jetzt gerne nochmal und dann sagt der, ja, ich auch.
Ja, es ist, wenn der Gast sich quasi darauf vorbereiten kann, jetzt kriegt jetzt die Flasche oder er kann ja auch in dem Moment, gibt es ja auch Gäste, die sagen, oh gut, wir haben eigentlich geplant, zwei Flaschen zu trinken, dann nehmen wir was anderes. Mhm. Das habe ich auch oft die Situation, dass ich sage, okay, gut, dann nehmen wir was anderes. Aber ich finde es besser, wie als wenn man sich quasi wie darauf freut, oh, jetzt noch die zweite. Und dann plötzlich kommt der Hammer und er sagt, oh nein, Gott, letzte, ja, toll. Nein, ich bin da immer, immer offen und ehrlich, immer direkt. Das ist die letzte Flasche, zack. Und oft gibt es auch Gäste, super, freut uns, letzte Flasche, passt.
Ja. Das stimmt. Also es wird auch oftmals positiv dotiert, dass sie sagen, oh, jetzt haben wir einen Keller leer getrunken oder wir sind heute die Positionsstreicher. Und ja, sonst kommt es in so eine Situation, als wenn du die Karte durchblätterst und auch der dritte Wein ist leider nicht da, den du dir ausgesucht hast.
Genau.
Das ist dann manchmal, bist du da vernarrt, dass du sagst, meine Karte muss immer aktuell sein und es darf nichts aus sein? Oder sagst du, hey, es ist nochmal menschlich, wenn da auch mal ein Wein aus ist und wenn ich aber das verargumentieren kann und nicht den Gast eine halbe Stunde warten lasse, weil ich im Keller einfach nicht finde.
Es sollte nicht passieren. Es passiert jedem, glaube ich, mal. Ich versuche immer, je nachdem, wie das Mittagsgeschäft ist, wenn mittags was ausgeht, ich streiche ungerne auf der Karte, weil ich finde, es schaut immer ganz komisch aus. Streichen. Mhm. Deswegen drucke ich nach Möglichkeit neu, aber natürlich ist es auch ständig zu drucken, Ressourcen. Wir haben 8 Weinkarten immer im Umlauf und je nachdem, wie viele Seiten du druckst und es geht halt sehr, sehr viel flaschenweise, ist natürlich auch irgendwas, wo man sagt, okay, gut, hey, ist jetzt gerade, wo wir über nachhaltig so viel gesprochen haben, ist das notwendig, das zu machen? Wenn wir jetzt der Mittagsservice um 18 Uhr endet, du dann in die Pause gehst und sowas, dann streiche ich es auch von Hand. Aber ansonsten, natürlich kann es passieren, dass was aus ist. Und es ist ärgerlich, aber es ist, glaube ich, menschlich und es gibt genug Dinge, die man dann anderweitig auswählt. Es wird halt dann einfach schwierig, wenn halt 3, 4 Positionen drauf sind, weil dann ist halt der Punkt, an dem wir gekommen sind, wo wir sagt, okay, gut, hey, wissen Sie, das geht nicht. Weil das ist ja deine Aufgabe, das ist ja deine Verantwortung und du bist dafür verantwortlich, dass die Weinkarte top ist, dass man sich darauf verlassen kann, das und das ist. Und so handhabe ich das immer. Wenn unsere Weinkarte steht und das gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, wo man sagt, egal was kommt heute zum Mittagsservice, wenn unsere Basics passen, das heißt, die Weine sind da, die Weine sind top temperiert, dann kann der Gast sich über etwas ärgern, was wir vielleicht nicht beeinflussen können, aber wir sind nicht daran schuld. Also wir haben alles getan, dass er eigentlich einen schönen Mittag haben kann. Und ja, so handhab. Es gibt natürlich, wie oft haben wir die Situation gehabt, an einem Tag, an einem Abend gehen 4 Flaschen und der 5. will genau dasselbe bestellen. Und sagt, wissen Sie, Sie können gerne durchs Restaurant gehen, da stehen die 4 Flaschen. Also es tut mir wirklich leid, die Position ist jetzt aus.
Marco liebt Weinbegleitung. Das konstatiert er nicht nur einmal und es ist ihm richtig anzumerken. Da kann er sein Handwerk als Sommelier richtig ausleben, kann mit Spannungen arbeiten, kann mit bekannteren, aber auch unbekannteren Weingütern arbeiten, kann Wohlfühlphasen, aber eben doch richtige spannungsreiche Weinphasen mit einbauen, einklingen lassen und daher raus mit der entsprechenden Kommunikation und Begleitung seine Weinphilosophie, die ohne Frage besonders ist, so richtig ausleben. Und ein Wein, den ich mir da sehr gut vorstellen kann, ist Le Volte, die Zeiten aus dem Haus. Der Tenuta del Onlaia, mit Sicherheit kein Insiderwein, einer der Ikonen der italienischen Weinwelt, einer der erstaunlich jung ist. Der 31. Jahrgang kommt aus dem Jahre 2022, zumindest für den Le Volte. Und trotz seines durchaus attraktiven Preises ist es einer der Weine, der zeigt, was in der Toskana möglich ist. Den Verkaufsstart für das aktuelle Jahr 2022 haben wir knapp verpasst. Das ist traditionellerweise der 1. März. Ab dem 1. März eines jeden Jahres gibt es den neuen Jahrgang Le Volte. Le Volte de Onlaia. Und es ist ein faszinierender Einstieg in die Welt von Onlaia. Die Philosophie, die Typizität, die Charakteristik des Weinguts wird perfekt in diesem Wein wiedergespiegelt. Neben dem Hauptwein der Tenuta de Onlaia und dem Serre Nuove de Onlaia wird auch der kleine Bruder Le Volte nach denselben Qualitätsstandards des Weingutes hergestellt. Die Rebsorten werden getrennt voneinander vinifiziert, teilweise im Beton, teilweise in gebrauchten Onlaia-Fässern für 10 Monate ausgebaut. Seit 1991 gibt es Le Volte. Und das eigentlich Interessante und Spannende dabei ist, dass man nicht versucht hat, einen Drittwein zu erzeugen, sondern ein ganz eigenständiges Produkt, was zu 50% aus Sangiovese und zu 50% aus Cabernet Sauvignon und Merlot erzeugt wird und somit eine ganz eigene Identität aufweist. Das Interessante ist bei diesem Wein die Gustatorik. Puderzucker, feine Tannine, fast schwerelos in diesem Wein integriert, begleitet von mediterranen Kräutern und einer Eisenmineralität, die ewig nachklingt. Ein extrovertiertes, ein intensives, aber nicht plakatives Fruchtbouquet, das uns durchaus an so rote Früchte wie Kirsche, Brombeere mit einem Hauch von schwarzem Pfeffer erinnert. Ein kraftvoller, strukturierter, saftiger und hocheleganter Gaumen, der dennoch, und das macht ihn so besonders, einen fruchtig frischen Abgang hat. Eine Kombination nach ökologischen Prinzipien bewirtschaftet, natürlich von Hand gelesen, wobei nur qualitative hochwertige Traubengut zur Verarbeitung gelangt, während der Weinbereitung getrennt nach Weinbergen in verschiedenen Tanks vinifiziert, ist das ein Wein, den man nicht unbedingt als unbekannt bezeichnen möchte, was jedoch bei diesem Wein gar nicht so bekannt ist, weil da der Schein des Namens zu trügen scheint, ist das unfassbare Preis-Leistungs-Verhältnis, also ein perfekter Wein, der die Charakteristik, die Typizität, die Authentizität eines Supertasken in sich trägt, aber sich aufgrund der perfekten Relation von Qualität und Preis auch in einem Weinmenü, in einer Weinbegleitung für den glasweißen Ausschank verwenden lässt. Erstaunlich finde ich bei diesem Wein, dass dieser als 2022er, also nahezu frisch, jugendlich, saftig, jetzt schon einsetzen lässt. Dass er diese Primäraromatik nach außen trägt, dadurch zu glänzen scheint. Greifbar, saftig, fein strukturiert und trotzdem hochelegant und wer das möchte, dennoch reifen kann. Ein Wein, der eine erstaunliche Stabilität in der Flasche hat, wenn sie mal geöffnet ist, was gerade für den glasweißen Ausschank natürlich von enormer Wichtigkeit ist. Also ein Wein, den ich durchaus brauchen mag und nicht empfehlen. Aber wo es mich nicht wundern würde, wenn dieser bei ihm in einer Weinbegleitung auftaucht. Ich werde zurück zum Gespräch und freue mich sehr auf Marco. Ich finde, das ist Murphy's Law in gewisser Weise. Ja. Also, dass wenn ein Wein aus ist und du kommst irgendwie mal ein, zwei Tage nicht dazu, den auszustreichen, irgendwann kommt jemand um die Ecke und du hast eine Karte von x-100 oder x-1000 Positionen, genau dieser Wein. Und das ist noch nicht mal irgendwie der seltenste auf der Welt, sondern das ist so ein Random-Wein, wo jeder sagt, warum nimmt genau dieser Gast genau jetzt diesen Wein? Was hat er gerochen? Also wo war das Leuchtzeichen dort in der Karte? Ich habe es nicht verstanden. Und das ist mir witzigerweise so häufig passiert. Wie viele Positionen habt ihr im Sonora aktuell?
Jetzt haben wir über 760 Positionen auf der Karte.
Findest du Positionsgröße viel? Also findest du, Größe ist wichtig oder ist
Ich hab letztens mit der Magdalena darüber gesprochen und denke mir jedes Mal, weißt du, auch jetzt in der Zeit, wo ich hier bin oder in der Schweiz gewesen bin, wenn du es runterbrichst, dann arbeitest du wahrscheinlich mit 20 bis 35 Positionen. Effektiv.
Ja.
Wo du sagst, das geht immer und sowas. Und denkst ja auch, wenn du eigentlich könntest die Weinkarte auf das reduzieren. Aber oft ist für den Gast so die Auswahl zu haben, wobei er sich dann doch für etwas entscheidet, das und das. Und denkst dir, also jetzt kann ich mal Strichliste führen an den Weingütern, die ich meine, die über die Woche geht. Und dann am Ende weißt du, ja, es ist genau so gewesen. Es ist hier und dort einfach mal ein paar Ausreißer für Leute. Aber so glaube ich, dass man, wenn man das möchte, wenn man sich damit reflektiert, das Ganze, sagt auch mit einer Weinkarte mit 70, 100 Positionen absolut super aufgestellt sein kann. Je nachdem, was man will, was die Philosophie des Hauses auch ist.
Sehe ich im Prinzip genauso. Also wir hatten jetzt auch in der Weinkultur oder bei Müller damals oder so ja auch mal eine vierstellige Weinkarte und faktisch liefen, wie du eben sagst, 20, 30, 50 Weine und das noch nicht mal, wenn man selber langweilig ist oder den Aufwand scheut, immer was anderes zu haben, sondern weil sie einfach bewährt sind. Magst du bewährte Weine? Also findest du so Weine wie, keine Ahnung, Baron de L, also so Klassiker oder eben Weil Riesling oder von mir aus auch Thement in Österreich oder Jermann in Italien, findest du sowas cool oder sollte man sowas als Sommelier nicht empfehlen? Weil da bin ich immer so am Scheidewerk. Auf der einen Seite sind es natürlich die Klassiker der Weinwelt und es ist witzig, sowas auch mal mit einzuspielen. Auf der anderen Seite ist man ja doch grenzenlos langweilig, weil sowas würde sich der Gast ja alleine aussuchen, oder? Wie siehst du das?
Ich bin da vielleicht ein bisschen offener im Sinne von, ich kann es auf die Weinkarte packen und es verkauft sich von alleine und der Gast, der das trinkt, will das trinken und der ist glücklich damit. Ich würde solche Dinge zum Beispiel nicht in der Weinbegleitung machen. Ich finde, in der Weinbegleitung, die Weinbegleitung ist dafür da, neue Dinge zu zeigen, auch dort Klassiker einfließen zu lassen. Ich liebe Chablis zu zeigen, der mal vielleicht 10, 15 Jahre gereift ist oder sowas, und das reden wir über eine klassische Region. Aber warum ist Dinge, die gut sind oder die bewährt sind, nicht auf der Karte haben, wenn es Gäste gibt, die das gerne trinken? Ich muss ja nicht immer, dass der Gast sich wie verloren fühlt und einfach nur Weingüter findet, die was er nicht kennt. Bewährte Weingüter sind dort, wo sie sind, aufgrund einer Tatsache, die gewesen ist oder die Qualität, die sie abliefern. Und das hat ja nichts mit meinem persönlichen Geschmack zu tun. Und ich finde es auch ganz schwierig. Und ich bin auch wieder oft an diese Situation gekommen, wo du sagst, mein Gott, eigentlich bräuchte ich mal einen fetten Chardonnay auf der Karte. Habe ich aber keinen, weil ich die Karte so weit reduziert habe, dass es wirklich nur mein persönlicher Geschmack ist. Und da findet sich halt das zum Beispiel nicht oder selten. Und dann gehst du in den Keller und hast genau den Gast, der darauf Lust hat und denkst dir, oh, ja, vielleicht solltest du ein bisschen offener, also vielleicht auch noch nicht ganz das Bedürfnis bei aller Individualität, das Bedürfnis des Gastes aus dem Augen verlieren. Und darum finde ich auch solche Klassiker. Für mich ist so Wachau, Grüne Veltliner so ein schönes Beispiel. Oder Hirzberger Weine, wo ich sage, es sind große Weine, aber es ist einfach nicht mein Geschmack, nicht mein Stil. Aber sie verkaufen sich von alleine auf der Karte zum Beispiel. Da brauchst du nichts mehr machen. Und der das bestellt, der weiß, was er bekommt und der ist glücklich damit. Und ich kann meine Energie in andere Tische stecken, die was vielleicht was anderes trinken wollen. Und so sehe ich das. Also.
Welchen Ausbau präferierst du? Also was ist dein präferierter Ausbaustil, den du magst, wenn du selber Wein trinkst? Oder Wein entdecken möchtest oder sonstiges? Also ist es das Natural, das Reduktive, ist es das Old Style, ist es Overpowered oder kann man es gar nicht so sagen, weil du sowieso nie nach deinem Geschmack trinkst, sondern immer entdeckst?
Ich glaube, man kann es so nicht sagen. Also wir trinken einfach auch von bis, wobei ich zum Beispiel, ich liebe Oxidation, ich liebe Sherry, ich finde das großartig und ich könnte mir auch ein Vangeon, letztens waren wir Moscone essen und ich habe jetzt so mittags einfach, obwohl ich alleine getrunken habe, ich habe den Rest von der Flasche mitgenommen, aber vom Labé eine Flasche Vangeon bestellt zum Essen dazu. Es gab Leberterrine, es gab eine Bouillabaisse und ich mag diesen Stil, großartig. Einfach diese Oxidation. Ich fand das ganz, ganz toll, aber genauso mag ich diese frisch, präzise, blitzsauber gearbeitete, zitrische Stilistik. Reife Bordeaux, wenn du es irgendwo auf der Karte siehst oder Chiantis. Wir haben ein Lokal gehabt in der Schweiz, also nicht in, ich sage eigentlich schon in Italien, über die Grenze gefahren und da hast du halt Castello di Arma Bella Vista 90 für 140 Euro getrunken. Und solche Sachen, Sangiovese großartig, also und das Klassik dann, das heißt jetzt Klassik oder einfach ganz das zu entdecken. Ich grenze mich da nie aus. Ich wirklich. Also ich sag, es ist, die Situation macht den Wein in dem Moment. Das, was sich gerade auf der Karte anbietet, was spannend ist, sage ich, boah, das wäre jetzt gerade, glaube ich, mit Sicherheit super spannend zum Trinken. Und dann trinke ich das. Ich gehe nicht vorher an und ich will heute den Stil trinken.
Hattest du schon mal ein absolutes, überbordendes Wein-Speisen-Erlebnis? Wo du sagst, das hat so gematcht, also das, sowohl das Gericht von dem Koch hat mich so dermaßen abgeholt, als eben auch der Wein. Also noch nicht mal beim Essen selber, sondern manchmal auch einer deiner Köche, dass du Snickers vom Whistler hattest.
Also für mich, was mich immer begeistert, weil ich früher viel mehr gemacht habe, ich mache es jetzt leider gar nicht mehr, ich war glaube ich 3-4 Mal im Jahr im Starreck essen, beim René. Und was der René dort weintechnisch macht, die Kombination, die Begleitung und das Ganze, ich war 2006 im zweiten Lehrjahr das erste Mal im Starreck essen. Und das hat mich so begeistert. Nämlich jedes Mal ist das für mich immer wieder ein Augenöffnen, sei es jetzt nicht nur Wein, sondern getränketechnisch, wo ich sage, ich kann es jetzt so gar nicht zuordnen, sondern es ist dieses ganze stimmige Konzept, was mich da immer abholt und wo ich hinterher rausgehe und denke mir, boah, Das ist großartig gewesen. Also ich habe jetzt gar keine einzelne Kombination. Für mich ist es immer das Gesamtbild dazu. Gerade den Thema Wein so ein starker Schwerpunkt ist, wie dort im Starreck.
Wenn du einen absoluten Höhepunkt in deinem Leben hast, keine Ahnung, ich frage immer so gerne, wer durfte bei deiner Beerdigung kochen und welchen Wein würdest du servieren? Also gäbe es da ein ultimatives also ein Koch, den du sehr verehrst und wo du sagst, von dem Winzer, der dürfte mich damit beehren?
Puh. Ich hatte das große Glück dadurch, dass ich am Anfang alleine in Bensberg war und dann halt auch über die Feiertage alleine war zu Weihnachten, durfte ich zweimal Weihnachten mit der Familie Whistler verbringen. Und da hat der Herr Whistler dann gekocht, ganz entspannt, einfach, trotzdem gab es Langustine, es gab Flusskrebs und all solche Sachen und ich glaube, da Kalbskopf, wenn er Kalbskopf machen würde, das wird's glaube ich geben und dazu wird's dann einfach, ja, Reifmuskateller vom Themen geben.
Oh wow, stelle ich mir total interessant, also allein von der Vorstellung her, total spannend vor. Also war bestimmt eine sehr, sehr prägende Zeit damals. Damals auch, war das die größte Weinkarte, die du hattest? Oder wo war die größte und die kleinste Weinkarte in deiner Laufbahn? Jetzt hattest du ja nur immer elitäre Häuser, also die wahrscheinlich keine 20 Positionen Weinkarten hatten, aber...
Also in der Hinsicht reden wir ja immer so um die 600 bis 1100 Positionen. Also das heißt wahrscheinlich, die kleinste war dann am Anfang dann. Wobei, beim Hanna hatten wir auch 900 Positionen. Also wir haben extreme Vertikalen gehabt von Knoll, FX Bichler und das Ganze. Ich glaube, die kleinste war um die 680 und dann die größte halt in Hamburg. Merlin, da haben wir auch mit dem Überblick auf den Grill und das Doc Chengs dann das zusammengefasst, so drei verschiedene Weinkarten, die auch in einer Weinkarte noch zusammengefasst waren, war, glaube ich, die größte Herausforderung für mich.
Warst du für alles verantwortlich, also für alle drei Weinkarten?
Ich war zumindest dafür verantwortlich, dass alles immer da war. Ja. Okay. Das war, ich war immer Ansprechperson, wenn es, oder? Absolut, wow. Absolut.
Wenn irgendwas das, nicht da war, ja.
Wow. Ja, das war dann bist du, da hast du deine Runden gemacht und hast gesagt, ist alles schön und gut, aber bitte schreib mir doch auf, wenn ein Wein aus ist, weil ich bin halt auch in meinem Outlet, ich kann einfach nicht immer, ich bin halt nicht derjenige, der was von Bereich zu Bereich einfach geht im Service, sondern ich bin im Herlin und muss den Service machen, genauso wie ihr Service macht, aber schreibt mir doch zumindest auf, wenn irgendwas ausgeht, wenn ihr das gemerkt habt.
Irre, was für eine Aufgabe. Und da warst du ja auch noch relativ, relativ jung. Jetzt hast du ja immer aktiv Service gelebt. Wie wichtig waren dabei für dich die Gläser? Ist das für dich was, wo du sagst, okay, ich nehme es mit und was im Haus vorhanden ist? Oder nimmst du darauf Einfluss? Oder wenn du selber zu Hause verkostest, nimmst du andere Gläser als im Restaurant? Ist das essentiell für dich oder egal?
Ich finde Gläser schon wichtig. Aber im Sinne von Wichtigkeit ist, es muss ein schönes und wertiges Glas sein, was ich finde. Ich kenne die Gläserkultur an Weingütern in Frankreich, wo ich mir denke, ihr macht so tolle Weine und schenkt sie in irgendwelche Biertulpen oder die noch kleiner sind oder Copitas. Und ich denke, das finde ich recht schwierig. Es muss ein wertiges Glas sein. Ich bin nicht so Gläser fixiert. Jetzt haben wir hier im Sonora die Josephinhütte. Das sind ja auch seine drei Varianten. Für mich spielt eigentlich viel mehr Rolle Temperatur des Weines, was für mich wichtiger ist als die Wahl des Glases. Oft lieber ein Zug in Anführungszeichen kleineres Glas als ein großes Glas, in dem sich der Wein vielleicht verlieren könnte, je nachdem wie es ist. Aber ich finde, dass man mit Temperatur mehr kaputt machen kann als mit dem Glas.
Ja. Aber du bist keiner, der mit dem Thermometer da ständig umherläuft und sagt, okay, der hat jetzt 7-8 Grad und also siehst es nicht verbissen, sondern einfach aus dem Gefühl heraus, dass du.
Genau. Wie jeder es kennt, ich fasse den Dekanter von außen an. Wenn ich weiß, ich karaffiere die Flasche, dann nehme ich das Wasser aus dem Kühler raus und lege den Dekanter oben auf das Eis auf. Ich mache das auch beim Rotwein, wenn die Gäste nur Rotwein trinken und das den ganzen Abend oder die Flasche den ganzen Abend da im Restaurant steht, natürlich wird das warm. Das heißt, du gehst vielleicht hin und hast einen Kühler, wir haben ja schöne Glaskühler und hast einfach nur eine ganz kleine Schicht Eis und dann legst du den Rotwein drauf und sagst, nur damit es einfach ein bisschen kühler bleibt, weil ich ihn gerne so bei 13 Grad haben möchte. Wir haben Tageskühlschränke, das heißt, wenn die Gäste Weiß- und Rotwein ausgesucht haben, dass ich zum Gast sage, ich würde ihnen den Rotwein gerne hinten in den Kühlschrank stellen, damit er später in einer guten Temperatur serviert werden kann. Und das finde ich etwas, wo wir sehr, sehr viel dran machen können, gerade auch bei den Weinen in der Weinbegleitung, dass sie mit der richtigen Temperatur ins Glas kommen, die wir uns vorstellen. Ich sage, so und so, kann ich mir vorstellen, auch dort nicht verkrampft, aber in erster Linie machst du es so, wie nach bestem Wissen und Gewissen, aber wenn du merkst, der Gast trinkt die Weine einfach gerne kalt, ja, dann gibt's halt genau eine Serie an Wein, die nur im Kühler gestanden ist und die werden eingeschenkt. Und dann ist der Gast am Ende glücklich. Und mir tut's ja nicht weh, wenn der Wein jetzt... wichtig ist, dass der Gast glücklich ist. Nicht, dass ich mein Ego befriedigt habe.
Ja, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, wenn man so weit ist, dann hat man schon ganz viel ganz viel in seiner persönlichen Entwicklungsphase erreicht. Wie lange, glaubst du, braucht man, um also nicht nur die Anerkennung vom Sommelier, sondern eben auch richtig Sommelier zu sein, diese Gelassenheit, die du letztlich auch hast. Also auch, dass man mit so einer Situation umgehen kann, wie mit dem Clos de Vougeot vom Mio Camusé, den du damals im Herlin anders behandelt hast, als du es eigentlich wolltest oder wo du anders umgegangen bist. Schafft man das nach 1-2 Jahren oder braucht man nach 10 Jahre oder 20 Jahre oder?
Ich glaube, du musst auch eine gewisse Gasterfahrung haben. Ich finde, man kann sich sehr, sehr viel anlesen und lernen, aber das ist wie mit allen Dingen, wie wenn du einen Erste-Hilfe-Kurs machst, du hast mal Theorie gelernt, aber jetzt ist die Praxis und jetzt ist die Situation und du bist unter Stress, unter Druck und kannst du es anwenden oder sowas. Und es muss eine gewisse Routine einfach reinkommen und wie man mit einem Gast sprechen kann und wie man ihn behandeln kann oder was jetzt die Notwendigkeit ist. Und ich finde, man muss sich ja auch als Person, finde ich, an den Ort anpassen, selbst wenn ich jetzt in meinem Fall jetzt, ich habe mit 15 meine Lehre begonnen, das heißt, ich mache über 20 Jahre ohne, also mit der Lehrzeit, diesen Job, aber ich komme nicht in Sonora und fahre mein Programm und dann sage ich take it or leave it, sondern ich passe mich auch zum gewissen Punkt an, was ist möglich, was ist stimmig, was passt mit der Küche und wie kann ich trotzdem meine Individualität reinbringen. Ich glaube, das ist wichtig für Mitarbeiter zu sehen. Und ich habe das beste Beispiel, wir haben ja in der Schweiz unser Uccellin-Stipendium gehabt. Da kann man sich drauf bewerben als junger Service-Mitarbeiter oder Koch und macht eine 4-monatige Reise. Das ist alles finanziert und man kann sich aber zusammenstellen, man sagt, ich gehe einen Monat zum Virgilio Martinez oder ich gehe 3 Wochen ins Silicon Rocker oder ins Per Se oder zu Claire Smith und macht dort das mit. Und habe die Möglichkeit auch effektiv im Restaurant zu arbeiten, also nicht so wie hin und wieder Stage-Mitarbeiter, die was denn nur in der Vorbereitung sind, sondern es ist wirklich angehalten, dass die effektiv im Service-Bereich mitmachen. Und wir haben einen jungen Mitarbeiter gehabt, der wirklich tolle Adressen gehabt hat und ein tolles Portfolio an Dingen gesehen hat und auch seine Auszeichnung hat. Und ich habe das Gespräch mit ihm gehabt. Und er sagt zu mir, der Service, wie wir ein Schloss machen, das wäre nicht so seins, weil er ist mehr der Entertainer, also kann man ein bisschen lauter am Tisch sein und das Ganze. Und dann habe ich gesagt, kann ich ganz kurz mal fragen, wie alt Sie sind? Und dann habe ich gesagt, ich bin 22. Und ich habe gesagt, und das war's, mehr kommt nicht. Das ist Ihre Persönlichkeit, take it or leave it. Und man muss sich an Sie ranpassen. Ich finde gerade unsere Aufgabe im Service ist es, die ganze Tonleiter zu spielen. Weißt du, es ist mal Zeit für Spaß und für Schmäh, aber es ist auch mal Zeit für seriös oder zurückhaltend. Und das herauszufinden, das macht uns aus. Und nicht jemanden nur seinen Stempel aufzudrücken, sondern Teil des großen Ganzen zu sein. Und ich sage dann immer, der Name, um uns aufs Trikot zurückzukommen, der Name and the front of the jersey is more worth than that one on the back. Also das Team ist immer mehr wert als dein eigener Name hinten drauf. Und das sollten wir verinnerlichen, glaube ich.
Braucht man auch eine ganz, ganz große Erfahrung für, glaube ich, dass man das Team akzeptieren lernt. Ich habe das persönlich auch in jungen Jahren, als ich in dem Beruf tätig war, man hat Situationen, wo man nur das Seine sieht aber und vergisst, dass das große Ganze eigentlich zum Erfolg führt. Also man sagt, ich muss meinen Job heute erledigen und nicht wir alle zusammen müssen es erledigen. Also wie du es jetzt eigentlich auch vielfach und mehrfach betont hast, das ist, glaube ich, so einer der größten Lernprozesse, weil es dann auch erfüllend ist und weil es dann, also es ist schon ganz, ganz, ganz interessanter Weg. Hast du, bist jetzt schon einige Wege gegangen, hättest du irgendwas, was dich reizen würde? Also von mir aus auch nur in der Stage. Ich versuche dich jetzt nicht abzuwerben, aber wo du sagst, in dem Laden würde ich total gerne mal Wein empfehlen. Also keine Ahnung, irgendein Laden, New York oder in Japan oder Sonoma oder bei Ebuli damals oder bei Escoffier oder irgendwas oder in einer kleinen Kneipe um die Ecke. Das wäre für mich die große Herausforderung. Gibt es da irgendwas, was dich nochmal richtig reizen würde oder was dich fordern würde? Oder?
Wo ich oft drüber nachdenke, und das ist in Bezug auf meine Station, die ich gehabt habe, und was da für mich ein Riesenvorbild ist, ein guter Bekannter, den wir beide kennen, mit Steve Breitzke, als der im Sofitel in einem Kettenhotel eine Weinkarte, ein Konzept hochgezogen hat, wo das so outstanding war, wo wirklich Winzer international auch hingegangen sind und gesagt, dort musst du hin, um richtig gut Wein zu trinken. Und die haben über 140 Gäste geschickt. Und das war für mich so, könnte ich das? Ich bin im kleinen Rahmen so hier mit überschaubar. Weißt du, wenn wir voll sind, dann haben wir 13 Tische. Und vielleicht mal jemanden noch in der Lobby draußen sitzen oder sowas. Aber 140 Gäste, keine Ahnung, gefühlt 80, 90 Tische. Kannst du dann das, was du machst, so reflektieren oder das wäre für mich immer so eine gewisse Frage, die ich mal an mich selber gestellt habe und ich weiß nicht, ob ich sie mit Ja beantworten könnte. Und das ist so ein Reizpunkt, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, das muss ich unbedingt noch erledigt haben, aber das, wo ich, da sage ich immer wieder zum Steve, ich das könnte ich mir nicht vorstellen, das zu machen in dieser Art, wie du es damals geschafft hast. Und so individuell zu sein und so eine Klasse zu haben, das ist für mich beeindruckend gewesen. Und das reizt mich schon.
Genau. Ähnlich wie auch Paula Posch im Tantris, diese Menge an Leuten und trotzdem noch diese Präsenz zu haben, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, hat Steve genau das geschafft, was ich also auch nachhaltig noch sehr beeindruckend finde. Der hat ja mehr oder weniger im Motel One eine Weinkultur gebracht. Also Sofitel ist natürlich noch eine Stufe mehr als Motel One, aber das ist das Ganze nochmal runtergebrochen und gezeigt dort, dass man auch in so einem Laden und dann auch mit diesen eigentlich krassen Bedingungen, ich glaube, der Weinkeller war ungefähr 15 Etagen tiefer mit dem Fahrstuhl, mit dem Rauf- und Runterfahren, also es war ja alles irgendwie Horror in diesem Laden, in dem Sinne, zu dem Verwöhnten, was wir dann vielleicht irgendwo kennen. Spannend. Gibt es einen Weinladen, wo du selber sagst, das ist für mich der absolute perfekte Laden zum Wein trinken, wo du selber schon mal warst? Oder also ist es vielleicht sowas wie das Mast oder Pub Clément oder irgendwas ganz anderes oder irgendwo in der Toskana oder der Laden, wo du die alten Castello d'Arma getrunken hast? Gibt es da irgendeinen?
Also ist für mich, das Mast ist natürlich großartig. Also was die beiden Jungs da gemacht haben, kreiert haben und mit einer Lockerheit auch und die Weine dort hinzubringen und auch so viele Stammgäste einfach anzusprechen, für Gäste, was einfach sagen, die kommen dreimal die Woche und dann kommen sie halt einfach nur auf ein Dessert, aber eine Flasche Wein und sowas. Und in dieser Entspanntheit zu sitzen und wirklich tolle Weine zu genießen, finde ich großartig. Aber es muss halt auch situativ sein. Wir haben in Como ein Lokal gehabt, da wo gab's halt den Tafelwein Vino Tavola aus der Karaffe eingeschenkt und du bist in einem richtigen Rahmen voll mit Leben in einem Raum und da gibt's dann das hausgemachte Pasta und Antipasti und sowas und das ist einfach die richtige Philosophie dahinter, aber natürlich auch Bar Brutal in Barcelona, also extrem, also einfach dort, wo Weinkultur zelebriert und gelebt wird, fühle ich mich einfach extrem wohl und man, es ist einfach genießt.
Für die Atmosphäre. Was ist wichtig für die Atmosphäre? Also wenn du jetzt selber einen Laden konstruieren müsstest, wäre es die Wandfarbe, wäre es die Form des Raumes, wäre es, keine Ahnung, die Musik oder ist es die Speisenbegleitung, die Weinauswahl? Also auf welche Parameter würdest du achten, dass du sagst, ich schaffe selber einen absolut perfekten Weinort?
Ich find absolut ähnlich an der Grenze für mich an der Perfektion ist halt das Restaurant Mossonier immer noch in Köln. Mit dieser Brasserie-Charakter da zu sitzen, wenn da Leben drin ist oder auch Café de Paris in Hamburg. Weißt du, wenn da ist Leben, da bewegt sich was, da sitzt du, da bist du, du bist in einer gewissen Anonymität, aber du bist genau im Leben drin und es ist alles ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen schneller oder ist ein bisschen lauter, weil da einfach, es ist nicht so verkopft und es hat seinen Charme, seinen Charakter. Ich finde, es ist immer so dieses Altfranzösische einer schönen Brasserie, wo du auch, ich bin zwar nicht Raucher, aber du denkst dir, boah, jetzt könnte ich dazu richtig schön eine Zigarette rauchen und dieses französischen Flair aufnehmen. Also das ist so für mich ganz, ganz schön. Also für mich ist das so das Moscone ein Paradebeispiel.
Also komplett weg von diesem Verkopften, von diesem Labordenken, sondern Atmosphäre ist das Wichtigste dabei.
Ja, Leben, Menschen drumherum zu haben.
Wie wichtig ist dabei die Musik? Also ist Musik und Wein wichtig, das miteinander abzustimmen? Oder also fließt das wieder in dieses Thema Atmosphäre rein?
Oder
gibt es Musik, die überhaupt nicht zum Wein passt? Du hörst ja viel Musik.
Ich finde auch dort, es gibt ja immer, Krug machen sie es noch jedes Jahr, dass sie zu jedem Jahrgang und zu jeder Cuvée ein Lied komponieren lassen. Sie haben mal das angefangen mit dem Hans Zimmer, dass der zu den Grand Cuvées und das Ganze das gemacht hat. Und du konntest du die App runterladen und wir waren mal in der Champagne und haben bei Krug verkostet. Und dann wollte er unbedingt das dazu abspielen und das lief irgendwie nicht und du denkst dir, mein Gott, ich bin nicht wegen des Musik hier, ich bin des Weines wegen. Ich finde Musik toll im Hintergrund zu haben, etwas Stimmendes. Ich bin vielleicht kein Barometer, weil ich halt immer Musik auswähle, die meist, wo ich laut mitsingen könnte, Lieder, die ich gut finde und sowas. Aber das ist dann meist immer oft wie zu anstrengend zu fordern, brauchst einfach etwas, was vielleicht im Hintergrund mitschwingt, was du sagst, okay, gut, es ist da, aber es ist irgendwie nicht störend. So wie wenn du eine Harmonie in der Weinbegleitung hast, wenn du halt bei jedem Wein irgendwie so extrem fordernd bist und der hat jetzt besonders viel Tannine und der hat besonders viel Säure und so ganz, dann denkst du dir irgendwann, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt einfach mal ein Wein, den ich trinken kann, wo ich jetzt nicht so, so edgy ist, sondern ich brauche einfach was, wo ich jetzt einfach mal ein Wohlfühl. Und das, glaube ich, ist auch gerade mit Musik im Hintergrund bei solchen Lokalitäten, wenn da einfach etwas im Hintergrund mitläuft, was man gerne hört, was schön ist, aber nicht aufdringlich.
Was man wahrscheinlich, also dass man es nicht überstrapaziert, dass man nicht unbedingt sagt, das muss ich jetzt unbedingt miteinander abstimmen, so wahrscheinlich wie mit dieser Krug-Situation. Welcher Wein wärst du selber? Wärst du ein Wein?
Wäre ich? Ich weiß gar nicht. Ich habe auf der Fahrt hierher noch darüber nachgedacht, ob es Muscatella oder Chianti wäre oder also was aus Italien, vielleicht Sangiovese, sowas.
Okay. Weil gefällig und trotzdem anspruchsvoll? Also so würde ich das jetzt interpretieren.
Ja, ich halte mich doch, also nicht, oft nennt man es ja, wird einfach ja als negativ betrachtet, aber ich finde einfach eigentlich ein sehr, sehr schönes Wort, wenn man etwas beschreibt, wenn etwas einfach gut ist oder wenn es einfach gut schmeckt. Also man kann es oft dann nicht beschreiben, sondern es war einfach genau stimmig, aber eine gewisse Markanz drin, die trotzdem zuordnbar ist, ohne halt aber zu überfordern zu sein.
Kann man Wein in ein Wort packen? Also Wein ist Punkt, Punkt, Punkt? Oder ist das zu einfach für den Wein?
Nee. Wein ist Passion, Wein, also Leidenschaft. Es bewegt. Wie Musik auch, es verbindet, also ich würde es als verbindet, Wein verbindet sagen.
Schöner Gedanke. Was ist für dich Wein selber? Also für dich persönlich? Ist es ein reines Arbeitsmittel oder kann man es fast
Genuss.
Philosophischer sehen? Oder
Genuss. Ich würde zum Beispiel, die Frage ist, die du wahrscheinlich als nächstes stellen wirst, kann ich auf Wein verzichten? Ich würde nie auf Wein verzichten wollen, weil ich diesen Genuss so gerne habe, es zu zelebrieren. Und es geht einfach darum, es gibt Situationen und zum Essen trinke ich einfach gerne Wein dazu, weil es für mich einfach stimmig ist. Und da hat es für mich auch, man muss sich es nicht übertreiben. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man sagt, boah, jetzt habe ich aber echt, jetzt haben wir richtig Gas gegeben, aber ich möchte niemals an einen Punkt kommen, wo man sagt, ich müsste auf Wein verzichten, weil es für mich einfach Teil des Genusses ist. Und es geht nicht darum, dass man sagt, es geht nicht ohne Wein, weil es geht auch ohne Wein, es ist ein Genussmittel. Mhm. Aber ich möchte nicht darauf verzichten, weil es doch so viel bringt und so auch so schöne Erinnerung mit sich trägt, wenn man sagt, hey, weißt du noch, dort haben wir das und das getrunken oder das und das gehabt oder diese und diese Situation gehabt. Und so ist das, ja, finde ich, Wein ist ein sehr, sehr wichtiger Teil in unserem oder meinem Leben, aber nicht alles.
Gibt es irgendwas, was dem Wein gleichkommt, also was man damit vergleichen kann? Und nicht unbedingt ist alkoholfreier Wein, also ich würde es gar nicht so in diesem Raster denken, aber irgendein Getränk, irgendeine vielleicht Spirituose oder irgendwas, auch was zu essen, ist Schokolade wie Wein oder ist es sind Zigarren wie Wein oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwas oder ist es in seiner Art so einzigartig?
Ich glaube, man kann sich, es gibt ja so viele Dinge, gibt ja Whisky, Rum, Sammler, die eine Leidenschaft dafür haben und sich damit zu beschäftigen, finde ich alleine schon beeindruckend. Gerade auch, wir sprechen oft mit Gästen und frage sie dann aus, also wenn ich sage, darf ich sie fragen, was sie beruflich machen? Und wenn sie aus etwas komplett Konträrem kommen, was mit Zahlen oder etwas machen, ist gerade so die Leidenschaft oder die Affinität zum Genuss ein extremer Ausgleich. Wenn die sagen, ja, wissen Sie, ich arbeite auf der Bank und ich habe so viel mit Zahlen zu tun, aber ich koche unfassbar gerne und sage, diesen Genuss, das muss man ja auch irgendwo lernen. Ich komme aus einem Elternhaus, wo Essen einfach aufgrund der Tatsache, dass man eine alleinerziehende Mutter hatte, Essen war Nahrungsaufnahme. Wir haben uns um 18:30 am Tisch getroffen und sind um 18:40 wieder unser Weg gegangen. Und das wird jetzt bei uns zu Hause anders zelebriert, einfach allein schon durch Dinge, die man kennengelernt hat. Finde ich aber trotzdem etwas zu haben. Ja, natürlich, also für mich ist, wenn man Zigarrenliebhaber ist, auch dort, glaube ich, kann man sich drin verlieren. Aber für mich gibt es zum Wein nichts Vergleichbares. Jetzt als Speisen oder Getränk oder eigentlich nichts Vergleichbares. Nicht so facettenreich.
Finde ich genauso. Hättest du jemals in Betracht gezogen, was anderes außer Sommelier zu sein? Du bist ja da mehr oder weniger recht früh reingeschoben worden mit 15. Und hast eigentlich nie was anderes außer Gastro gemacht. Gab es hin und wieder mal so die Liebelei, dass du Florist werden wolltest oder Architekt oder keine Ahnung, irgendwie Maler oder Kindergärtner?
Ich wollte eigentlich immer was mit Schwimmen machen. Also ich war in Schleswig-Holstein mit Schleswig-Holstein aufgewachsen. Das heißt, wir waren viel in St. Peter-Ording und ich habe recht früh auch alle Abzeichen gemacht, jetzt DLRG Gold und sowas. Und Wasser fasziniert mich, also bis heute auch. Und ich habe früher mal Meeresbiologe oder so etwas, fand ich extrem spannend oder weiß nicht, Bademeister oder solche Sachen. Einfach das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Schwimmen. Ich schwimme bis heute einfach auch wahnsinnig gern. Und ja, aber ansonsten, ich hab zwei Praktikas gemacht in meiner Schulzeit. Eine war halt in einem Restaurant und die andere war beim Amt bei uns im Dorf. Das war perfekt. Wir haben um 7 Uhr angefangen, um 8 Uhr war die erste Pause und um 12 Uhr war zu. Dann waren wir vielleicht noch bis um 2 da und dann sind wir gegangen. Und aber rückblickend wahrscheinlich würde ich sagen, das wäre mir wahrscheinlich zu wenig gewesen. Dann würde ich wahrscheinlich heute noch in meinem Dorf wohnen, wo ich herkomme und in der Altherrenmannschaft Fußball spielen und in einer Doppelhaushälfte vielleicht leben oder sowas. Und hätte nie das erlebt, was ich jetzt erlebt habe.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, was unseren Beruf so reich macht, dass man so unfassbar viel erlebt und auch dieses Umziehen auf der einen Seite natürlich viel Stress, viel Veränderung, aber auch so viel mit sich bringt. Interessanterweise geht es bei mir genauso. Ich bin auch am Meer groß geworden und das prägt schon extrem. Also das Meer ist wahrscheinlich das, was ich auch am meisten vermisse jetzt im Augenblick. Und daher kann ich das mit dem Schwimmen so richtig nachvollziehen. Also du machst es ja zumindest jeden Abend im Restaurant. Ja. Dass du eine Runde schwimmst, aber im weiterführenden Sinne. Aber es ist dann schon. Du bist aber nicht an die Mosel gezogen, um Winzer zu werden. Also könntest du dir das vorstellen, selber ein Weingut zu haben oder das als Endziel dann irgendwo zu nehmen, dass du selber mal Wein machst? Oder gab es den Gedanken schon mal?
Ich sag mal so, Silvio, ich habe vorhin, als wir versucht haben, das Mikrofon zu installieren und aufzubauen und ich da heillos überfordert bin, sage ich mal so, es ist zwar für einige Leute ist es gut, wenn man nicht nur dogmatisch denkt und sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sondern schau, was links und rechts noch gibt. Aber ich weiß für mich, kann für mich reflektieren, was ich kann und was ich nicht kann. Und das ist mir schon relativ früh klar und bewusst geworden. Und ich sehe mich aktuell, wer weiß, wie es in 10 Jahren ist, nirgendwo anders als im Restaurant. Und weil ich diese Freude einfach habe, dieses täglichen Kontaktes, Austausch, nicht nur mit dem Gast, sondern auch mit den Kollegen einfach in dem Fall. Ich mache genau das, was mir Spaß macht, wo ich meine, für mich persönlich meine Erfüllung sehe. Und darum sehe ich mich nirgendwo anders im Sinne von Handel, das und das, Vertrieb oder ein Weingut oder sowas, sondern ich sehe mich eigentlich im Restaurant. Und ich hoffe, dass ich das noch dieser Tätigkeit noch sehr, sehr lange nachgehen kann.
Finde ich so schön. Also ich finde es, ich bewundere das und hat da ja selber 30 Jahre Freude dran. Also ich wollte jetzt hier doch gar nicht absprechen, aber gesetzt dem Fall, du würdest Winzer werden, in welcher Region? Also was wäre die Region, wo du sagst, boah, also es gibt ja, also das glaube ich dir nicht, dass du nicht hin und wieder, wir sind ja hin und wieder auch gereist, nicht dort in der Toskana, in der Champagne, im Douro, in Kalifornien, dich mal zurückgelehnt hast und gesagt, boah, ey, so wie ihr will ich auch sein, das genau hier.
Also wenn es das wäre, wäre es definitiv nicht die Mosel mit der Steillage. Also ich habe meiner Frau mal zum 30. Geburtstag einen Wein geschenkt, weil Anna sich mal gewünscht hatte, einen Wein zu machen, wie das wäre so, mit Ausbruch, mit Laubarbeit, mit Entscheidung treffen, wipfeln wir oder binden wir oder so. Das haben wir in der Schweiz gemacht mit Patrick Adank. Und das waren genau 3 Reihen für ein Fass brauchten wir da. Und weißt du, was das für eine Arbeit war? Also das war dann allein schon hinterher mit Ernten, das war 2020er Jahrgang, es gab extrem viel Fäulnis, du musstest so viel wegschneiden und es wäre definitiv nicht die Mosel mit den Steillagen. Ich wollte darauf hinaus, für mich war schon Ebene schwierig, ja. Also, aber sonst natürlich, weißt du, so wenn du Italien, Piemont, dieses ganze Szenario, dieses ganze Lebensgefühl drumherum einfach so hast für dich und Wein ein Teil dessen Ganzen ist es schon schön und auch etwas, ich finde, ich bin immer Freund von Arbeiten, die man sichtlich nachvollziehen kann. Das heißt, wenn ich etwas mache, sehe ich, was ich hinterher gemacht habe. Und beim Wein ist es so, wenn ich das mache, sehe ich hinterher, was ich habe. Ich finde es so darum immer so schwierig, am Computer zu arbeiten, weil ich nicht sehe, was ich geschafft habe, außer Dateien. Ja. Aber wenn ich jetzt etwas aufstelle oder sowas oder baue, dann kann ich das nachvollziehen. Und das glaube ich, also Piemont wäre schon mit Sicherheit eine Region, die mich reizen würde. Ebene.
Wahnsinn. darf ich noch fragen, ist der Wein was geworden? Also habt ihr das ganze Fass dann leer getrunken am Ende vom Jahr oder gibt es den noch?
Wir haben es. Den gibt es noch.
Die normale, okay.
Und der ist im 4-jährig gebrauchten Barrik ausgebaut worden, wurde minimal geschwefelt mit 70 Gramm. Es hatte 65% Rappen. Vergoren hat 12 Alkohol und es gibt noch einige Flaschen, weil die auch noch reifen. Es ist jetzt schon sehr schön zu trinken, sehr saftig, aber der reift mit Sicherheit noch. Wir haben 180 Eintel und den Rest auf Magnum-Flaschen. Und es gibt einige Restaurants in der Schweiz auch, die effektiv damit arbeiten. Das Magdalena 2 Sterne in Kanton Schwyz. Und der René hat auch gesagt, er möchte gerne was probieren und die Jungs aus dem Mast auch. Das heißt, muss ich nur noch schauen, dass ich den Wein dahin bekomme. Aber nein, es gibt ihn noch und ich nehme dir mal eine Flasche mit. Kannst du probieren?
Total gerne. Warst du selber zufrieden damit? Also habt ihr alle Entscheidungen selber getroffen und gesagt, ich möchte das so nach meinen Vorstellungen oder lief das nur unter Anleitung und ihr wart die Arbeitstiere?
Nee, also wirklich selber entschieden auch, weil Patrick hat uns dann immer die Option genannt, Vor- und Nachteile davon. Und am Ende haben wir hat Anna quasi die Entscheidung getroffen dafür und wie wir es haben wollen oder sowas. Und das war halt dann schon, okay, gut, hey, weißt du,
bezahlen muss ich sowieso, ob es das wird oder nicht.
Ja.
Aber wir, der Patrick und ich haben uns dann quasi die Kosten wie geteilt. Ich habe gesagt, okay, gut, jetzt ist das Risiko, ich kann es machen, er hat uns die Möglichkeit gegeben und ja, dann schauen wir, dass wir das Beste rausholen.
Also ein schlechter Sommelier ist im Zweifel immer noch ein guter Winzer, oder?
Das würde ich niemals so sagen.
Nein, Quatsch, das war
übertrieben, das war... Er kann zumindest irgendwo mithelfen, ja.
Nein, das war ja auch kein schlechter Zombie im Spiel, es war sehr provokant. Welche Region ist unterbewertet in der Welt, um wieder zurück zum Ernst zu kommen und davon abzuleiten? Also gibt es für dich eine Region, wo du sagst, ey, wieso hat da keiner einen Fokus drauf? Und die Weine, die da herrühren, sind so einzigartig.
Ich bin es gibt so viele Sachen, allein schon wenn du nach Übersee schaust, finde ich oft so schade, warum man sich da so verschließt, auch wenn ich weiß auch, dass es im Restaurant dann oft mehr Erklärung oder mehr Intensität braucht, diese Weine zu rechtfertigen, in Anführungsstrichen, aber Dinge aufzuzeigen, die was einmalig sind, wie Semillos aus dem Hunter Valley oder was weiß ich. Aber auch unterschätzt Rebsorten. Ich zum Beispiel liebe Chateau Montus. Tanar finde ich eine riesen sensationelle Rebsorte. Warum da keiner mal einen Fokus oder das mal reif? Du kriegst das reif auch für wenig Geld. Wahnsinn, unfassbar toll für die Weinkarte oder im Restaurant zu arbeiten. Jeder redet über San Sebastian und Bilbao essenstechnisch, aber die Weine sind auch eigenständig und spannend oder das Alavesa halt im Rioja, dieser baskische Teil, der was mit den Einzellagen, ist unfassbar. Also es gibt so viele, ich glaube, man wird niemandem gerecht werden, wenn man sagt, nur das, aber ich bin ein großer Basken-Fan und deswegen würde ich sagen, die Baskenregion, aber auch Galizien finde ich auch absolut unterrepräsentiert.
Findest du aber, wenn ich diese Sachen im Restaurant präsentiere, haben die immer diesen Exotencharakter und können deswegen gewinnen? Oder findest du in der Tat, dass diese Weine es mit den großen Weinen oder den offen proklamierten großen Weinen durchaus aufnehmen können, eine ganz eigene Identität haben, auch in Sachen und Parametern, die wir als Maßstab nehmen, wie Reifefähigkeit oder Geschmacksindividualität oder, durchaus aufnehmen können? Oder bleiben sie da auf der Strecke und es ist dann doch nur der Exot, der dann irgendwie aus dem Baskenland kommt oder aus dem Hunter Valley oder aus Thailand oder aus Indien?
Mhm. Die Frage ist ja, man jetzt im Vergleich, also im der Diskussion, also im Gespräch von uns beiden, was erwarte ich von dem Wein? Was will ich jetzt von ihnen? Einige Weine sind nicht dafür gedacht, für die Ewigkeit da zu bleiben. Einige Weine sind nicht dafür gemacht, dass sie 30, 40 Jahre sind. Einige Weine sind dafür gemacht, dass sie in 3 bis 8 Jahren getrunken werden sollten. Und das ist auch in Ordnung, weil nicht jeder Jahrgang ist so überragend, dass man sagt, das ist unfassbar. Sie können absolut durch Eigenständigkeit punkten und gerade für Gäste, ich bin halt großer Kanaren-Fan auch, La Palma, Teneriffa, Lanzarote, Gäste, die was das auch so ein bisschen mal dort gewesen sind, dass sich das vorstellen können, die sind immer extrem begeistert und so davon und sagen, ah ja, stimmt, ja, genau, wir haben das dort gesehen und dann probieren sie etwas und sage ich, es hat eine Markanz, die man super, super schön zuordnen kann. Müssen wir immer alles, und wahrscheinlich neigt der Mensch einfach dazu, immer alles mit etwas vergleichen? Muss ich immer den Wein, den ich jetzt trinke, mit dem größten Wein vergleichen, den ich jemals getrunken habe? Das ist nicht fair irgendwas gegenüber. Also das ist ja nie fair dem Grundprodukt gegenüber. Und gerade bei so Sachen wie wenn man über zwei Dinge spricht, zwei Sachen bewertet man immer, wenn man sie vor sich hat. Wenn ich zwei Bilder vor mir sehe, dann sage ich, ja, das eine gefällt mir besser als das andere. Und ich finde, man kann den Gästen sagen, wissen Sie, die Region ist so und so. Ich zeige gerne zum Beispiel aus Madrid, aus dem Gredos. Ich habe ja wieder dort gewesen und dann zeige ich mal, wenn die Gäste sich interessieren, Bilder, dann, die ich noch einfach gemacht habe auf meinem Handy und sage, schauen Sie mal an, wie es da ausschaut. Wir haben halt immer mit unserer so ein bisschen mitteleuropäischen Arroganz die Vorstellung, wie ein Weingarten ausschaut. Aber wenn du da hingehst und das anschaust, dann steht Grenache halt, keine Ahnung, wie so eine Kartoffelpflanze da. Und so arbeitest du dort in diesen eher einfach Brachenregion. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sagt, okay, gut, wie facettenreich das Ganze ist, die Vielschichtigkeit, auch mit die Klasse eines Weingutes. Man, das Bierzo, Palacio macht da großartige Mentilla, aber schon über mehrere Jahre, die wir gar nicht so in den letzten Jahrzehnten auf dem Schirm gehabt haben. Und plötzlich zeigt man das. Oder auch Alte Garrafeiras aus Portugal, wo man sagt, wissen Sie, nur weil wir es nicht kennen, heißt das nicht, dass es kein Klassiker ist. Sondern auch wir lernen diese Sachen wieder kennen. Und das ist gerade das Spannende für uns, doch immer wieder überrascht zu werden mit dem und dem. Wir waren in Chile im Urlaub und haben jetzt zu dem Thema von, gibt es was Vergleichbares zu Wein? Es gibt Pisco, verschiedene Pisco. Kommt es jetzt aus Peru oder kommt es aus Chile? Was ist der Ansatz dabei? Wie wird der dort und dort gemacht? Und genauso finde ich das extrem spannend, immer wieder neue Dinge zu entdecken und wieder zu entdecken, sei es Chablis, sei es Rhône oder solche Sachen einfach, wo man Dinge oft ausgeklammert hat, ah ja, kenne ich, und plötzlich erkennst du, sagst du wieder, oh, das ist ja spannend. Es muss nicht immer das Neue das Spannende sein, sondern das Bewährte neu zu entdecken.
Das ist manchmal, weil ja in den Regionen auch einiges passiert und vielleicht manchmal, und ich glaube, da können wir uns auch mal, oder können wir uns im Spiegel betrachten, dass man nicht immer höher, schneller, weiter, sondern ich brauche keinen Star-Architekten für meinen Bungalow. Es ist ein Bungalow. Da reicht es, wenn es jemand plant und das schön und einigermaßen funktioniert in dem Sinne. Und so gibt es manchmal Situationen, wo man eben keinen Star-Wein für braucht, sondern wo andere Weine vielleicht die bessere Performance in dem Augenblick haben. Und dieses Vergleichen vielleicht einfach so ein bisschen, ja, entspannen. Das, ja, stimmt, bin ich ganz, ganz toll bei dir. War der Umzug von der Schweiz an die Mosel schwer? Hattest du viele Flaschen zu tragen? Sammelst du viel Wein oder ist das für dich gar nicht so die Sammlertrophäe? Also weil du ja schon viele Weine kennst, viele kennengelernt hast, und ich glaube nicht, dass du alle Trophäen vorbeiziehen lässt, sondern die eine oder andere mitnimmst, oder ist das für dich kein Thema, Wein zu sammeln?
Wir sammeln leider gar nicht so viele Weine. Hin und wieder beschreibe ich es gerne, wir leben von der Hand in den Mund. Das heißt, was wir kaufen, trinken wir meist relativ zügig auch, weil wir ein bisschen auf trinken wollen. Aber ich sehe halt oft viele Kollegen, was sagen, ja, da habe ich so und so und habe einen eigenen Weinkeller dort angemietet. Und ich sage mir, okay, gut, also ich habe halt das zu Hause, was ich halt gerne trinke und was ich jetzt trinken will. Und wenn mir was passt, den kaufe ich gar nicht in den Größen ein. Dann kaufe ich vielleicht jemanden dann einen Sechserkarton und sowas, aber es kenne viele Kollegen, die was so, ja, 12, 18, 24 Flaschen da gekauft zum Lagern. Und sag mir, okay, gut. Mhm. Ich glaube, dafür bin ich auch zu neugierig. Immer wieder was Neues dort, weil ich denke auch jedes Mal bei sagen, okay, gut, bevor ich da noch was kaufe, ich habe noch das und das. Und das ist nichts, was nicht immer Weine, die was so viel Lagerpotenzial haben, sondern es ist einfach, ja, das trinke ich jetzt einfach gerne und das hält das so ein bisschen auch für mich immer frisch. Natürlich würde ich gern selber in den Keller gehen bei uns zu Hause und dann einen 20-jährigen Wein raufholen, wenn mir jetzt danach ist, aber so viel ist dann nicht da. Also ist dann auch meist recht schnell. Also am Wein hat es nicht gescheitert, der Umzug.
Ist ja manchmal dann auch, dass man die Sachen dann auch irgendwann meistens trinken muss. Also dass man verändert sich im Geschmack, in der Philosophie, in der Ansicht. Und wenn man dann noch die alten, die man dann irgendwann in der Lehre gekauft hat, nur weil die halt irgendwie nostalgisch sind und das dann eben weitergedacht, man verändert sich in seinem Betrachtungsfeld ja oftmals dann auch. Aber du hast dann eher mit dem Wein gefeiert. Findest du, man kann gut mit Wein feiern? Oder ist es eher schwierig, weil man braucht eher die Ruhe und dieses Besinnliche beim Wein, sich davor setzen, den anbeten, sich austauschen, philosophieren oder einfach singen, tanzen, lalala.
Absolut. Ich sag, Wein sollte nicht verstaubt werden. Es gibt Weine, die man in kleiner Runde vielleicht genießen sollte oder sich darüber erfreuen sollte. Und da sollte man vielleicht nicht dabei stehen oder irgendwie oder gerade feiern, sondern einfach in einer passenden Runde. Aber dann gibt es Weine, die was in großen Schlücken ausgeschenkt werden sollten und wo die Flasche rumgeht und man sich da einfach des Zusammenseins erfreut. Und das ist, glaube ich, das, Was will dieser Wein jetzt gerade von mir oder welchen Anlass habe ich und welchen Wein suche ich dazu aus? Einfach, ich glaube, das ist auch immer eine passende Situation, weil es gibt ja Momente, wo man sagt, ich hätte Lust darauf, aber es ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, sondern es ist jetzt eher das und das gefragt. Und das, ich glaube, das, da kommt es auch dann auf die situative Entscheidung drauf an, was man jetzt gerade, woran man jetzt gerade Freude hat.
Gibt es aber für dich so die Situation, wenn du selber berätst und, keine Ahnung, Fallbeispiel, es kommt ein Pärchen zu dir und sagt, meine Frau ist 1990 geboren und ich würde gerne Chateau Petrus zu meiner Hochzeit mit 200 Personen servieren. Gesetzt dem Fall, es wäre möglich, also es zu bekommen ist ja ohnehin sehr schwierig, aber würdest du dann sagen, wäre vielleicht jetzt nicht so mein Favorit oder sagst du, wow, warum nicht? Cool, wollte ich immer mal machen.
Ich sag, man, vom Budget her gesehen und wenn wir die Möglichkeit haben, es zu haben, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, dass es Menschen gibt, die was von der finanziellen Situation abgesehen, mal zu gesprochen, die sagen, ich möchte das einfach mit meinen Freunden teilen. Ich möchte, dass sie genauso an der Freude haben. Wie viele Veranstaltungen habe ich schon miterlebt, wo zwei, ein Weißer, ein Roter ausgewählt wird, aber an dem Tisch wird das und das getrunken. Und ich sag, okay, gut, das ist, also, ja.
Das gab's auch.
Ja, wow. Natürlich. Ja.
Ach, Sport, du.
Cool. Alles. Und dann denkst du dir, okay, gut, ja, weiß nicht, aber dann hast du vielleicht nicht die richtigen Leute eingeladen, weil dann hättest du vielleicht mit dem einzelnen Tisch feiern sollen, weil das sind ja deine Freunde, mit denen du die besonderen Sachen teilhaben willst. Und es ist nicht, dass die anderen Sachen, die ausgeschenkt wurden, nicht wertig waren oder sowas. Aber denk mir, okay, gut, ich würde das nicht machen. Man klassifiziert oder man kategorisiert die Leute auch und entweder lasse ich alle dran teilhaben oder keinen. Und darum finde ich das, wenn jemand sagt, ich will das machen, dann sage ich, wir machen das und wir kriegen es genauso hin, wie sie sich das vorstellen und wir freuen uns.
Gerade, also letztlich ist ja auch für so eine Veranstaltung Wein ein Geschenk für die Gäste, dass man, also nicht nur, wenn man der Bezahler ist, sondern wenn man es ja auch weiterreicht. Findest du, Wein ist ein gutes Geschenk? Also verschenkst du gerne Wein oder bekommst du gerne Wein geschenkt? Oder ist das pure Verlegenheit oder wenn man weiß, du kennst dich damit aus, darum macht man es oder macht man es nicht? Wie gehst du damit um?
Ich freue mich immer, gerade Wein ist immer ein kritisches Geschenk. Wein ist immer so wie wenn man so ein Delikatessenkorb bekommt. Das ist immer so ein bisschen so, es ist schon nett, aber es ist eher so, Aber wenn jemand etwas damit verbindet oder dort hergekommen ist oder dort gewesen ist, das Ganze einfach eine Emotion und das einfach nicht aus irgendwas einer Verlegenheit gekauft hat, freue ich mich immer darüber. Also, weil er vielleicht in dem Moment genau gesagt hat, oh, das könnte vielleicht Marco gefallen. Und deswegen habe ich eine Flasche mitgebracht. Und,
was wäre das aktuell? Also wahrscheinlich ein Muscatella oder ein Sangiovese oder?
auch du Albarinos, Chenin Blancs. Ich bin da wirklich komplett offen. Es kann mir auch jemand einen Petnat mitbringen oder ich habe einen coolen Mitarbeiter und auch einen gewordenen Freund aus Slowenien und wenn der mir aus zu Hause aus Slowenien was mitbringt, kann auch Maischewagoner Ribolla sein oder das ist halt, wo er sagt, hey, cool, ich bin da super offen und ich weiß einfach, er hat eine Verbindung dazu und es hat das aus bewusst ausgesucht. Einfach ein bewusstes Geschenk und nicht ein Geschenk des Geschenkwillens machen.
Ja. Und wahrscheinlich so die zweite Ebene, was Wein dann auch bietet, mittragen. Hast du selber noch, jetzt bist du gerade erst angekommen, natürlich wahrscheinlich für dich das Wichtigste ist, da erstmal anzukommen und dein Standing langsam zu finden. Aber selber noch Ziele und Wünsche oder Vorstellungen oder irgendwas in die Zukunft? Oder bist du jetzt erstmal so furchtbar aufgeregt, dass du gar nicht nach vorne denkst?
Ich klopfe auf Holz. Mir geht's wahnsinnig gut, uns geht's gut, wir sind hier super aufgenommen worden und ich freue mich nach meiner Eingewöhnungsphase auch einen noch mehr Mehrwert für das Restaurant vielleicht bringen zu können und hoffe, dass ich mit meiner Arbeit etwas prägen kann, auch für die nächsten Jahre, etwas Nachhaltiges, nichts Kurzweiliges, weil ich habe auch zu der Familie Rammelcher gesagt, ich sehe das hier nicht als Sprint, ich sehe das als Marathon an und who knows, der Clemens ist ein Jahr jünger als ich und die Magdalena ist ein bisschen älter als ich. Was wäre, wenn wir hier alle zusammen rausgehen und sagen, das war's mit der Gastronomie, weil wir können es nicht mehr, weil wir zu alt sind, dann wäre ich auch nicht, würde ich das auch nicht als schade oder als vergeudet empfinden, sondern ich würde sagen, wow, wir haben ganz, ganz, ganz toll was geschaffen. Aber wer weiß, was die Zeit bringt, was, wohin es geht, was passiert, Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Aber jetzt bin ich erstmal glücklich, dass es so gut für mich passt, weil das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man irgendwo neu anfängt. Kann es einfach sein, dass einfach Gegebenheiten oder Umstände einfach nicht passen. Und die Vorstellung war besser als das Sein. Und momentan ist es so, dass die Vorstellung genau das matcht, was wir uns vorgestellt haben, im Sinne von, es passt. Und ich hoffe, dass ich auch, ja, dass sie, meine Frau hat das ganz toll gesagt, dass sie, ich würde mir wünschen, dass sie stolz darauf sind, dass du dort arbeitest. Also, dass sie stolz auf mich sein können. Das strebe ich an.
Was für ein Geschenk im wahrsten Sinne des Wortes, dass Erzeuger wie Roda aus Haro immer einen Schritt weiter denkt und ein so modernes Projekt wie unseren Podcast Sommelier unterstützt. Ja, unser heutiger Partner, unser heutiger Folgenbegleiter ist Roda, ein Weingut, was durchaus schon in dieser Weinwelt für Furore gesorgt und Geschichte geschrieben hat, obgleich es noch so jung ist. Die beiden Gründer, Mario Rodjant und Carmen Daurea, beide aus Katalonien stammen, erkannten bei einem Besuch in der Region Ende der 80er Jahre das komplett ungenutzte Potenzial der Weinberge. Zumindest wenn es um Weine von allerhöchster Qualität geht. In der Stadt Aro gründeten sie daher das Weingut Bodegas Roda und erwarben 21 Parzellen mit einer Gesamtfläche von über 150 Hektar. Bis heute besitzt das Weingut einige der besten Lagen in der Rioja Alta und Alavesa. Unterstützt von angesehenen Weinexperten, darunter der renommierte Önologe Professor Santolaya, erzielten sie schnell beeindruckende Ergebnisse. Wer sich ein bisschen mit der Rioja beschäftigt, wird recht schnell merken, dass es ein Gebiet ist, was mit keinem anderen Gebiet in Spanien vergleichbar ist. Obgleich oder vielleicht gerade wegen der Größe gibt es teilweise sehr unterschiedliche Klimazonen. Es gibt eine gänzlich unterschiedliche Klimagegebenheit, die von Norden drückt. Es gibt Einflüsse von Osten und sehr starke Einflüsse aus dem westlichen bzw. aus den südlichen Bereichen. In den einzelnen Klimazonen entstehen jedes Jahr unterschiedlichste Weine. Die Bodegas Roda hat einen großen Wert darauf gelegt, ein Potpourri aus Lagen mit unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen, Ausrichtungen und verteilt in den beiden Kerngebieten Rioja Alta und Alavesa zu positionieren. Die besondere Philosophie der Bodegas Roda ist ein wesentlicher Faktor für die Qualität ihrer Spitzenweine. Ein Großteil der Rebstöcke sind bis zu 90 Jahre alt. Ein Schlüssel zum Erfolg der Bodega ist die tiefe Verwurzelung in den langen Traditionen des Weinbaus in der Rioja Alta. Die Winzer um Agustín Santolaya können auf alte Techniken und ein umfangreiches Wissen zurückgreifen, das die Grundlage für ihre sorgfältige Arbeitsweise bildet. Selbstredend, dass die Ernte von Hand erfolgt und dass jedes Jahr, je nach Jahrgang, zwischen 40 und 80 nicht Erntehelfer, sondern nahezu Experten auf das Gut kommen, um die Trauben sorgfältig zu selektieren. Die Geschichte der Bodegas Roda zeigt, wie bedacht die Winzer gerade in den ersten Jahren agierten. Die in den 90er Jahren selbst gepflanzten Reben wurden erst vor kurzem für die eigenen Weine verwendet. In der Zwischenzeit arbeitete man mit gepachteten alten Rebanlagen. Von diesen alten Rebstocken werden stets nur die besten Trauben verwendet. Ein extrem strenger, selbst auferlegter Maximalertrag von 25 Hektoliter pro Hektar spricht für das Qualitätsbewusstsein im Weingut. Die vier im Weingut erzeugten Weine sprechen für sich. Und jeder hat eine ganz eigene Identität. Sowohl der Roda Primero Reserva, der kraftvoll, der strukturiert, der lebensfähig, der unglaublich opulent ist. Reinsortig aus Tempranillo, der Roda Reserva aus Tempranillo und Garnacha, der eine schnellere Zugänglichkeit
eine unfassbare Gastronomiefreundlichkeit und einen durchaus sehr attraktiven Preisbesitz,
der Session,
der nur aus den besten Trauben des Weingutes erzeugt wird, und der Sela eine saftig-fruchtige Kombination aus Tempranillo und Graziano. Roda scheint auf natürlichste Weise eine Weiterentwicklung der durchaus spannenden Geschichte der Rioja zu sein. 1780 reiste Don Manuel Quintano nach Bordeaux, um Weinherstellungstechnik zu erlernen. Nach seiner Rückkehr führte er die Verwendung von Eichenholzfässern in die Rioja ein, was die Langlebigkeit der Rioja-Weine dramatisch verbesserte. Das hieraus entwickelnde Exportpotenzial erschloss weit entfernte Märkte wie Kuba und Mexiko, da die Weine eine ganz andere Entwicklungsreife und Lebensfähigkeit hatten. Doch schnell ließ man dort die Finger von der neu gewonnenen Errungenschaft. Unabhängig davon, ob besondere Weine entstanden oder es ihnen gut tat, denn die regionalen Behörden ordneten an, dass alle Rioja-Weine unabhängig, ob sie für den ausländischen oder inländischen Verbrauch bestimmt sind, den gleichen Preis haben müssen, unabhängig von den zusätzlichen Kosten durch die Eichenfassreifung. Dieser erheblich wirtschaftliche Nachteil führte dazu, dass die Verwendung von Eichenfässern fast 100 Jahre in Ungnade fiel. Kein geringerer als Oberst Luciano Murietta, welcher zusammen mit dem Herzog La Victoria eine Bodega im Brogno besaß, kümmerte sich um die Modernisierung der Rioja-Weinindustrie. Wiederum, er verbrachte ebenfalls eine gewisse Zeit in Bordeaux, ließ die Tradition der Eichenholzfässer in der Rioja wieder aufleben und brachte moderne Techniken mit in die Rioja. Die große Blüte der Rioja begann jedoch, begründet auf das Unglück anderer Weinbaugebiete im Jahre 1850. Beginnt mit der Pilzkrankheit Mehltau und der darauffolgenden Reblaus. Fast die komplette französische Weinindustrie wurde davon vernichtet. Und so reisten Dutzende von Handelshäusern quer durch Europa und suchten nach Gegenden und Möglichkeiten, um wieder Wein zu erzeugen. Aufgrund der bodentypischen Gegebenheiten blieb die Rioja zu größten Teilen von der Reblaus verschont. Französische Winzer sahen dort eine ideale Möglichkeit, ihr umfangreiches Wissen, Techniken, Erfahrungen einzubringen, um eine ganz neue, aber zugleich herkömmliche und traditionelle Arteninterpretation ihrer Weine zu erzeugen. Das neue Zeitalter der Rioja war geboren. Der anschließende Boom und letztliche Durchbruch der Weinindustrie in der Rioja begann ab dem Jahre 1890, als final der legendäre Bahnhof in Aro fertiggestellt und angeschlossen wurde, sodass die erzeugten Qualitäten in die Häfen, somit nach Frankreich, übersetzt werden konnten. In den 1960er Jahren verlor auch die Rioja an Aufmerksamkeit. Und es dauerte bis Mitte der 90er Jahre und dem Engagement nicht weniger andersdenkender Winzer wie Roda, um der Rioja und somit auch dem spanischen Weinbau zu einem neuen Hype zu verhelfen. Daher nicht nur für den spanischen Weinbau, sondern auch für unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank, dass es euch gibt, liebe Bodegas Roda. Vielen Dank für die Unterstützung und auch ein Dankeschön an den hiesigen, an den nationalen Vertriebspartner, dem Handelshaus Schlumberger. Vielen lieben Dank, lieber Marco, für deine Offenheit, für deine Zeit, für deine Gedanken und dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Deine Reise durch nahezu alle deutschsprachigen Länder, Österreich, Schweiz, Deutschland, und dass du uns ein Gefühl dafür gegeben hast, was du mit diesem tollen Beruf verbindest und welchen Weg du mit deiner neuen Aufgabe im Waldhotel Sonora beschreiten möchtest. Und ich bin sicher, wir werden ständig und dauerhaft von dir hören. Danke für deine Zeit, lieber Marco, und danke auch euch, ihr lieben Zuhörer, fürs Zuhören. Ich wäre super dankbar, wenn der ein oder andere noch vielleicht ein oder zwei Minuten hätte, den kleinen Umweg über Spotify oder Apple Podcasts geht und eine Bewertung, einen Kommentar, eine Frage, eine Anmerkung oder einfach einen Gedanken hinterlässt. Erst einmal vielen Dank fürs Teilen, fürs Dabeisein, fürs Liken und einfach für euch. Und ein großes Dankeschön gilt auch der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die Unterstützung, für die Begleitung, sowohl wirtschaftlich als auch händisch, und dass ihr einfach an unserer Seite seid. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast.
Und voller Spannung habe ich mich auf unseren nächsten Gast gefreut. So wie das Haus, in dem er arbeitet, bereits Geschichte ist, so ist auch er bereits Geschichte. Er ist unlaut, er ist nicht überpräsent, aber jeder, der einmal von Ihnen eine Weinempfehlung aus dieser übermächtigen Karte erhalten hat, jeder, der einmal Ben Müller-Birkholz einen Abend an seiner Seite hat, wird nicht mehr von ihm loskommen. So wie ich nach dem Gespräch. Ich freue mich auf die kommende Woche und ich freue mich aus dem Restaurant Jörg Müller auf Sylt in Westerland auf Ben Müller-Birkholz.
Einen schönen guten Tag, mein Name ist Ingo Hillen und ich hatte das große Vergnügen, Marco auf inzwischen 3 Stationen öfter erleben zu dürfen und ja, ich bin ein Fan. Marco Fanzli, Weltklasse-Sommelier, Gastgeber aus Leidenschaft und wohl nicht nur einer meiner Herzensmenschen. Marco spielt in der Liga, in der Titel, mögen es 5 oder 6 sein, keine Rolle mehr spielen, in der profundestes Weinwissen selbstverständlich gegeben ist und gleichzeitig eben nicht dem Gast aufoktroyiert wird. Und in der verstanden ist, dass es als erstes auf den Gast ankommt und dann auf das meist alkoholhaltige Getränk. Ob Marco Latasch gegen Conti Conti serviert oder die Faxedose, die allerfeinste Trockenbeerenauslese oder die Linie Aquavit. Am Ende des Tages geht es darum, den Gästen einen unvergleichlichen, wunderbaren, manchmal sogar spektakulären Mittag oder Abend zu bereiten. Und das kann in Deutschland kaum jemand so gut wie Marco Fanzlin. Einer fällt mir noch ein aus Norddeutschland, aber sicherlich gehört mein Freund Marco auf die Goat-Sommelier-Liste ganz, ganz weit nach oben. Lieber Silvio, du hast einen tollen Podcast. Danke, dass du mich gefragt hast. Herzliche Grüße. Ingo.